Hier ist Opa. Ich war neulich mal wieder unterwegs auf Tinder. Mit meinem gefakten Profil. Mit den Fotos, mit den gut aussehenden Fotos. Wo ich 28 bin. Weiß ja keiner. Und wenn Oma nicht da ist, dann gönne ich mir ein bisschen Auszeit von der Moral und vom Alltag. Von den Gesetzen. Von den Barrieren im Kopf. Und dann mache ich Charade. Dann spiele ich mit meinem Gegenüber. Mach was Verrücktes. Ja. Genauso wie Jan und Olli. Die spielen auch mit euch. Die machen auch was Verrücktes mit euch. Hier bei Fest und Flauschig.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Oh Jan, ich hab so Bock, Jan mit dir zu quatschen. Ich kann das Intro nicht mehr länger laufen lassen.
Ich hab so Bock, Olli, auf dich.
Ich hab dich so vermisst.
Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr. Ich hab dich so doll vermisst. Ach, da bist du ja. Komm mal heran.
Kann man das noch sagen? Frohes neues. Ist das, kann man das noch sagen? Frohes neues.
Bis Mitte Februar geht das noch völlig klar. Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da. Fest und Flauschig. Die große Unterhaltungsshow. Für die Ohren. Die Panchakarma-Kur. Für die Ohren. Mit meinem Mann aus New York, der zurückgekommen ist. Mein Ehemann ist wieder da. Jan Böhmermann. Wir haben geheiratet in den
Ja, wir haben geheiratet, aber trotzdem ist ein bisschen Eifersucht zur Zeit, weil du hast einen neuen Lebenspartner. Auch das wird das Thema heute in der Sendung sein. Ich hab schön Auszeit genommen, bin richtig durch die Staaten gecruised auf einer Harley, bin die Route 66 lang gefahren, hab dann gemerkt, ist scheiße anstrengend und wahnsinnig kalt.
Das
und
denken wieder umgedreht. Viele Männer in der Midlife-Crisis merken das. Ach, hast du dir auch vorhin noch so eine Original James Dean Lederjacke gekauft, damit du und hast du Freiheit geschrien auf dem Highway, damit Hollywood dich akzeptiert?
Ich habe Freiheit geschrien und ich war auf der Suche nach wilden Frauen, die Freiheit genauso lieben und suchen wie ich. Nee, das war, also herzlich willkommen erstmal bei Fest und Flauschig. Wir sind wieder
hallo.
Da. Es ist das neue Jahr 2020. Das Jahr der gelösten Knoten, das ist mein Jahresmotto. Es ist übrigens das chinesische Jahr der Ratte. Oder der Maus, da nimmt es der Chinese nicht so ganz genau. Also es ist oft das Jahr des kleinen Nagetiers. Und für mich ist es das Jahr der gelösten Knoten. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet, aber ich glaube, in diesem Jahr werden sich einige Knoten lösen.
Für dich privat oder für die Welt an sich? Oder für alle?
Ich bin größenwahnsinnig genug im Laufe der Jahre geworden, dass es natürlich nicht für mich privat gilt, sondern nur das große Ganze. Immer
du denkst eigentlich nur noch im großen Ganzen, oder?
Eigentlich? Ja, ich denke immer an Big Picture, wie Ayman Abdallah bei Galileo. Immer nur Big Picture. Big Picture. Ich sehe immer das Bigger Picture und das Bigger Picture. In diesem Jahr werden Knoten gelöst. Und zwar Knoten, von denen man vielleicht auch gar nicht wusste, ob sie Knoten sind oder ob es einfach nur eine Verspannung ist oder ob das normal so ist. Aber in diesem Jahr werden sich Dinge auflösen, glaube ich, die zu einer besseren Welt führen werden. Das Jahr ist das Jahr der gelösten Knoten. Es ist der 26. Januar. Bin tatsächlich heute zurückgekommen aus...
Welcome aus back, my friend. Also es kann doch sein, dass du zwischendurch in der Sendung switcht, ne? Zwischen amerikanisch und deutsch, oder?
Yeah, in English and German and I switch. You know, every time, like once in a while, I travel to the United States. Natürlich, diesmal bin ich nicht geflogen, sondern ich bin wirklich diesmal mit einem kleinen Zweier-Kajak. Mit einem Zweier-Kajak bin ich in Southampton abgelegt und bin dann schön erstmal 3 Wochen lang über Nordatlantik gepaddelt. Ein Zweier-Kajak, weil wegen Ersatz. Also war ein Kumpel, den habe ich kennengelernt im Internet, in so einem Forum, Joey Kelly-Forum, wo Leute an die Grenzen gehen, sich treffen. Und dann, wir haben uns abgewechselt. Immer wenn ich nicht mehr konnte, ist er weitergerudert. Und wir haben knapp 3 Wochen gebraucht und dann bin ich in New York an Land gegangen und habe das schöne 2 Wochen verlebt. Das war wirklich wunderschön.
Das Fotobuch,
komm heute zurück.
Joey Kelly, kannst du dich daran erinnern, vor 2 Jahren bin ich mit ihm zusammen geflogen. Das ist ja, also eigentlich war der eine Zeit, mein Krafttier war ja Joey Kelly, bis er mich hat einfach fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Und ich bin nochmal mit ihm zusammen geflogen und da hat er mir ganz stolz vor 2 Jahren ein Bilderbuch gezeigt, also Fotos von ihm mit Till Lindemann, wie sie irgendwie in Südamerika irgendwie den Amazonas durchqueren. Keine Ahnung, was sie genau gemacht haben, aber es sah sehr imposant aus. Jetzt ist das Buch, ich habe schon gedacht, es war eine Halluzination von mir. Ich habe das geträumt, dass ich Joey Kelly getroffen habe und er zeigt mir Fotos, so ein Buch mit Till Lindemann zusammen von Rammstein. Jetzt gibt's das Buch.
Warum macht denn Joey Kelly irgendwas mit Till Lindemann zusammen?
Ich war tierisch eifersüchtig, weil ich keine Ahnung, ich hatte mal so einen emotionalen Moment, wo ich Joey Kelly vom Hotel Atlantik getroffen habe. Und er kam aber nicht aus dem Atlantik, sondern er kam von nebenan, da hat er ein Seminar für irgendwie Fahrschullehrer gegeben oder sowas. Keine Ahnung, was ganz ominöses.
Was, und Joey Kelly gibt Seminare für Fahrschullehrer? Was kann das, wie man möglichst unauffällig der 18-Jährigen auf dem Fahrersitz...
Der macht wirklich sowas, Motivationssachen, aber der macht das, glaube ich, deutlich, also ich weiß, ob es seriöser ist als bei Kollega, weiß ich nicht, aber der wird oft eingeladen für so Motivationsspeeches. Er ist ein Speaker. Und ich habe ihn dann so anvertraut, oh Joey, ich rauche so und ich habe Angst, dass das irgendwann, als nicht mehr gut geht, ich will mit Sport anfangen, mir fehlt die Motivation. Und dann hat er gleich gesagt, Olli, weißt du was, das ist alles gar kein Problem, wir können zusammen anfangen, Sport machen, wichtig ist, dass du in deiner Geschwindigkeit läufst. Und hat gleich angefangen, mich zu analysieren. Und ich war total beeindruckt von Joey Kelly und dachte, oh Alter, das ist voll so ein Power Ranger, der hat es wirklich drauf und so. Und als ich ihn in einem Flughafen getroffen habe, da hatte er eine kleine Fahne gehabt. Das war morgens um 11.
Könnte das das Geheimnis sein von Joey Kelly?
Und Till Lindemanns Freundschaft.
Na, aber die Dinge sind oft so einfach. Weißt du, das ist ja oft so, dass wenn man im Fernsehen irgendeine Überfigur sieht und dann denkt, verdammt nochmal, wie macht man das? Am Ende ist es dann oft einfach doch der gute alte Alkohol, der einen über die Ziellinie,
naja,
über die Ziellinie bringt.
Da habe ich ihn 2-3 Mal noch, als ich ihn im Fernsehen gesehen habe, immer SMS geschrieben. Oh. Weil ich dachte, ja, vielleicht machen wir wirklich Sport zusammen. Aber da kam nie wieder ein Feedback. Ach, egal. Das sind so kleine Geschichten. Jan, erzähl mir von New York. Wie ist das Feeling? Ich war ja selber vor ein paar Monaten in der Stadt, in meiner Stadt.
Du bist ja nur so hingehoppt. New York ist mein Seelenort. Also da hole ich mir einen ganzen Rucksack voll mit Dr. Oetker Seelenwärmer, Vanillepudding, den man mit Wasser anrühren kann. Mm. Und dann sitze ich auf so einem breiten Fenster im 78. Stock von irgendeinem Hochhaus und gucke auf die Stadt und denke, es ist mein Seelenort. Ich war da aus diesmal teils beruflichen, teils privaten Gründen. Ich habe ja eine Ausbildung. Ganz kurz mal eben. Ja. Ist dir das nicht aufgefallen, wie unglaublich ausgeglichen ich bin, seit ich nicht mehr die Fernsehsendung mache? Dass ich ab und zu mal auch mal was Nettes schreibe und am Telefon so milde klinge und so. Nee. Das ist alles, weil ich bin in meiner Pause.
Wir haben uns jetzt noch nicht gerade, also seit der letzten Sendung haben wir uns, glaube ich, nicht gesprochen. Deswegen kann ich das jetzt noch nicht beurteilen.
Wir haben super lange telefoniert letzte Woche.
Ach doch, erinnerst das stimmt. Das war schön. Nee, das war vor 3 Tagen gerade. Das war schön.
Ja, wir haben super lang telefoniert. Weißt du, ich bin einfach mega ausgeglichen, seit diese Fernsehsendung einen nicht mehr so drückt. Das war genau das, was ich mir erhofft hatte.
Du bist jetzt Privatier Böhmermann. Füße hoch.
Ja, das fehlt mir leider.
Jetzt ist Füße
leider
hoch.
Leider nur an finanziellen Mitteln fehlt mir das noch für ein Privatier. Aber ich bin auf dem Weg dahin. Ich hatte eine Geschäftsidee nach der anderen. Das ist, wenn ich in New York bin, denke ich immer, verdammt nochmal, das müsste man mal machen. Geschäftsideen ohne Ende. Kann ich jetzt öffentlich nicht drüber sprechen, weil dann machen die Geier da draußen das alles nach. Eine Sache nur. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht was ganz Originelles mache, ob ich vielleicht Stand-Up-Comedian in Deutschland, deutscher Stand-Up-Comedian in Amerika werde. Weil ich glaube, das braucht der Markt da. Also jemand, der so Rade bricht auf so einer kleinen Stand-Up-Bühne.
Aber in der Rolle oder als Jan Böhm?
Als ich selber. So. Als ich selber. Weil durch die Sprache, weil ich es nicht hinbekomme, so vernünftig fließend Englisch zu sprechen, bin ich ja ohnehin in so einer Art Rolle. Also ich bin ja wirklich
aber zieh
stark
dir nur,
begrenzt.
Ey, die stehen da so drauf, wenn du als Deutscher mit so einem Akzent und mit einer Uniform oder irgendwas Strenges oder die Haare nach hinten gekämmt, Ledermantel, die finden das noch ganz geil. Und da kann man es noch machen, weil da gibt's kein, da wirst du nicht so, also hier in Deutschland geht das nicht, da kannst du keinen deutschen Comedian spielen. Aber in Amerika, also das würde vielleicht echt nochmal funktionieren. Das funktioniert mit vielen, die stehen auf dieses Martialische, ja, was uns nachgesagt wird.
Und ich bin da durch New York gelaufen und auf einmal sehe ich vor so einem Kleinkunsttheater Werbung für den deutschen Comedian Vince Ebert. Das ist so ein Physikfuzzi, der macht irgendwie so Wissenschaftscomedy und der tritt da tatsächlich auf. Und offenbar ist das so ein Thing, dass da deutsche Comedians auftreten in New York, um irgendwie für sich zumindest selbst das Gefühl zu haben, sie haben es geschafft. Ganz kleines Theater.
Michael Mittermeier hat das mal gemacht, vor vielen Jahren.
Ja, ist für mich ein großer Traum, würde ich wahnsinnig gerne mal machen. Ja. Einfach mich da hinstellen und sagen, und dann hinter, also ein ganz trauriger Abend, wo nur so 5 Leute im Publikum sitzen, aber dann zu Hause 7 Jahre lang rumlaufen und sagen, man hat es geschafft in Amerika, wenn man da einmal so eine Stand-Up-Bühne irgendwie auf einer Stand-Up-Bühne versagt hat. Das ist so eigentlich mein
Träume. Du brauchst einen Trademark, so einen Slogan. Weißt du, wie du immer anfängst? Du gehst immer auf die Bühne und fängst immer an mit Sorry, my English is not so good. Und so heißt dann auch dein erstes Programm. Böhmermann, Sorry, my English is not so good. Das wäre dann so ein einfaches Trademark. Und da bist du so drauf mit den Händen so weit ausge und guckst so ein bisschen trottelig in die Kamera. Verstehst
du? Ja, und ich, oder ja, ich weiß, ganz genau, weißt du, das, diese Art von Comedian, die man in Deutschland nicht sein möchte und auch gar nicht kann, weil man da zu viel irgendwie abseitigen Kram gemacht hat. Und der wird man dann aufgrund der sprachlichen Limitation in einem anderen Land, wird man der Comedian, der man in Deutschland weil man sich dafür schämen würde, nicht wird. Und da ist gerade so das, was man gerade so noch hinbekommt, so eine Art Mario Barth-Abklatsch, so als Deutsch und so, ganz furchtbar. Nee, natürlich nicht. Aber weißt du was ich neige dazu, wenn ich länger als 3 Tage woanders bin, dass ich anfange, deutsche Communities aufzusuchen. Dass ich irgendwie, weißt du, ich kann das voll nachvollziehen, wenn Leute irgendwie...
Ach, gehst du denn in ein Schnitzelhaus in New York und so? Ein Schnitzelhaus?
Exakt. Und ich halte es dann auch nicht aus, dass diese Süßigkeiten, die man dann da kaufen kann, dann will ich irgendwann mal noch so 3-4 Tagen zum guten deutschen Kinderriegel mir einfach reinpfeifen, weil ich diese experimentellen Karamellkombination mit Erdnuss und so, das will ich alles überhaupt nicht essen. Ich möchte, wenn ich Süßigkeiten esse, möchte ich meine Süßigkeiten haben. Und ich kann das voll nachvollziehen, wenn Leute, die in der Türkei, deren Eltern in der Türkei geboren wurden, dass die sich einfach einnisten in so einer Blase von Bekanntem. Das würde mir ganz genauso gehen. Wenn ich jetzt auswandern würde, egal wohin, ich würde so innerhalb von 2 Tagen.
Was würdest du mitnehmen? Was wären so die großen 5 Sachen, die du mit zum Auswandern mitnehmen würdest aus der Heimat? Können wir eigentlich später noch machen im Verlauf? Finde ich gar nicht schlecht gerade.
Das ist eine sehr gute Idee. Aber ich sofort suche ich dann immer Anschluss an, und ich war direkt neben dem Comedy Cellar, da wo Louis C.K.
ja
nicht mehr auftritt, aber früher aufgetreten ist, war es wahrscheinlich auch schon mal.
Ne? Da war ich genau letztes Mal, als ich da war, im Oktober war ich da.
Ja. Und da habe ich direkt schräg gegenüber ist ein Laden, der heißt Berlin Döner. Und da habe ich gedacht, alles klar, gehe ich mal rein und verwickel den Besitzer mal ein Gespräch. Komplett leer gewesen, weil Leute in New York ja
aber Döner das ist ja geil. Essen, Berlin Döner hieß der Laden. Kleiner Laden bestimmt, irgendwo in so einer...
1994 gegründet, 1994 eröffnet und seitdem läuft der Laden auch gut. Ist auch in Amerika so oder in New York, wenn mit einem besoffenen Kopf geht man irgendwann ab 3 Uhr in Berlin Döner und holt sich einen Döner einfach. Solider Döner, ich würde sagen, in Berlin gibt's bessere. Aber dann war das, habe ich mal nachgefragt, weil die beiden Männer hinter dem Tresen offensichtlich keine Deutschen waren, sondern Deutsche mit Migrationshintergrund oder irgendwie Migrationshintergrund allgemein. 2 Jungs aus der Türkei und die mir dann erklärt haben, woher der Döner kommt. Berlin Döner sei deutsch, aber sei eigentlich von den türkischen Einwanderern und man sei mega stolz darauf. Das ist eigentlich eine gute Sache und jetzt habe man das quasi diese türkische Spezialität unter dem Label Berlin Döner nach Amerika gebracht. Und da siehst du mal, wie das außerhalb wahrgenommen wird. Außerhalb Deutschlands ist Döner einfach ein deutsches Ding. Aber wenn man nachfragt, dann sieht man, zack, da ist nämlich eine multikulturelle, vielschichtige Geschichte.
Es ist vielleicht dahinter. Das erste multikulturelle, es ist vielleicht das Gericht, was Deutschland und die Türkei verbindet, auch ein bisschen, der Döner. Ich weiß nicht, es gab den Kebab, gab es schon immer. Kebab ist auch, aber der Döner-Kebab, der ist wirklich in Berlin streiten sich, glaube ich, 2, 3 Läden darum, dass sie den ersten Kebab hierher gebracht haben oder dass sie die Erfinder des Döners waren oder ähnliche. Da tauchen immer mal wieder verschiedene Gesichter in irgendeiner Berliner Tageszeitung, so alle halbe Jahr auf. Er brachte den Döner nach Berlin. Und er so, leider hat er kein Geld damit verdient, weil der großindustrielle andere hat ihm das alles die Idee geklaut. Aber er ist eigentlich der Erfinder. Also da gibt es einige Geschichten. Das wird in Berlin gerne mal in den Tageszeitungen ausgeschmückt. Jan, ich muss dir eine unangenehme Geschichte erzählen, weil sie mir wirklich...
Oh nein.
Naja, letzte Woche war ich beim Boot. Finn ist gerade richtig im Promostress. Da kommt eine gute Sache am Freitag
Wofür raus. Macht er denn Promo?
Ja, er ist doch auch Musiker. Und er macht... jetzt ist der Song schon draußen von Finn Kliemann. Und das und deswegen kann ich das auch erzählen, der bringt eine zweite Platte jetzt raus bald. Und wie er das alles macht, frag mich nicht. Der ist jung, der hat Energie für 10 Kuhherzen in sich pochen, die ihn wirklich antreiben. Es ist unglaublich. Naja, jedenfalls musste ich alleine zum Boot und musste mal so ein bisschen beaufsichtigen, was da gemacht wird und musste so ein paar Sachen absprechen. Wir sind gerade am Strippen legen. Der Unterboden wird gerade reingezogen von unserem Hausboot. Mhm, und dann war ich da und habe gedacht, gönnst du dir mal was? Wenn ich ganz alleine Privatreise, miete ich mich nicht in so einem 5-Sterne-Hotel ein. Aber ich fühlte mich so ein bisschen krank und habe mir dann eins genommen, wo ich noch abends in die Sauna konnte. Ich kann's ja, ich war nicht im Atlantik. Ich war in so einem anderen... In der Innenstadt, ja? Ist ja egal.
Ist egal.
Dann bin ich in den Saunabereich gegangen, wo ich habe mich tierisch, war den ganzen Tag und habe mich ziemlich durchgefroren und bin in den Saunabereich gegangen und der war auch sehr schick, wurde gerade alles neu gemacht und gehe dann da so rein und dann sind vor den beiden Saunen, einer finnischen Sauna und einer normalen Sauna, ein einziger Typ in dem Kältebad und guckt so mit seinem Kopf raus, du kennst dieses Eisbecken, sieht mich und sagt, ne, das gibt's ja jetzt gar nicht. Und ich so, oh scheiße. Und er so, ey, das gibt's ja gar nicht. Und ich dusche erstmal, wollte in die Sauna gehen und er kommt aus den Eisbecken raus mit seinem natürlich super kleinen Pimmel, weil er in dem Eisbecken gerade war. Das will ich jetzt auch gar nicht, darum geht's auch gar nicht. Hat jeder einen kleinen Pimmel in diesem Eisbecken. Außer du hast einen riesen Pimmel, dann hast du einen normalen, wenn du aus dem Eisbecken kommst. Aber das ist auch egal. Er kommt auf mich zu und sagt das Dümmste, was man nur sagen kann. Er sagt so, Ditsch ist jetzt aber nicht auch noch hier, ne? Und guckt mich so an. Und ich denke so, ach du Scheiße. Und dann macht er die Tür zur Sauna ein und auf und guckt mich an und sagt, na, dann müssen wir mal beide jetzt rein hier in die Sauna, ne? Und ich so, nee, ich warte noch auf jemanden. Und hab dann den Gang raus.
Als Notlüge.
Ich war alleine da. Ich warte hier noch auf meine Begleitung, habe ich gesagt. Und bin dann wieder raus und dachte, oh, na, ich will mich jetzt nicht noch wieder nach oben, weil in diesem Hotel ist es so, du musst mit dem Bademantel durch die Lobby in einen anderen Fahrstuhl, um dann in den Wellnessbereich zu kommen. Das ist sowieso so deprimierend. Ich dachte, dass mir jetzt noch einmal wieder hoch und später dann runterkommen, wenn der Typ weg ist. Nee. Also bin ich in den Dampfbadbereich gegangen. Und du kennst ja diese Dampfbäder, die man erst vorher benutzt, wo da so Steinbänke sind und wo du dich so reinsetzt.
Und dann ist alles nass und ich denke mal, in diesen Dampfbädern, da pissen die Leute einfach auf die Fliesen. Ich finde, das ist mega.
Aber deswegen, du musst mit diesem Schlauch, der da an der Wand befestigt ist, einmal alles abpissen.
Ich finde Dampfbäder mega eklig.
Ich auch, ich hasse keinen Sinn. Ich denke auch immer, das Wasserdampf ist Fußpilz oder so. Diese Luft da drin in diesen Dampfbädern. Ne?
Aber ich fängt immer meine Lunge an zu rasseln, wenn ich da zu lange drin sitze.
Ich dachte mir aber, ich gehe jetzt erstmal ins Dampfbad, bis der Typ aus dem Saunabereich verschwunden ist. Und bin dann 20 Minuten und dieses Dampfbad hat es wirklich in sich. Das war voller Dampf. Und ich habe mich so extra so hingesetzt hinter so eine Marmorwand, weil der Typ 5 Minuten später aus der Sauna kam und mich gesucht hat. Er hat mich gesucht. Er hat mich nicht gesehen. Er hat die Hände gegen die Glasscheibe von dem Dampfbad gepresst, um reinzugucken, ob ich da drin bin, um dann weiter mit mir zu reden. Und er hat mich aber nicht gesehen, weil ich mich versteckt habe. Und ich dachte,
war das ein Halbprominenter oder irgendjemand, der dich...
Nein, das war einfach ein Fan. Wahrscheinlich noch nicht mal ein Fan, sondern einer, der mich mal irgendwo im Fernsehen gesehen hat und dachte, du geiler Knallkopf, jetzt will ich mit dem in die Sauna und alleine, also Ditsch ist jetzt nicht auch noch hier. Da wusste ich, dass der nicht wirklich weiß, wer ich bin, aber denkt geil, prominent. Also das war wirklich... Und dann bin ich in diesem Dampfbad und dachte so, noch 5 Minuten warten, dann ist er da abgeduscht und ist er weg, dann kann ich in die Sauna. Und eine Sache, genau, vorher noch, in dieses Dampfbad geht man komplett nackt. Da geht
natürlich.
Man, ja, man hat auch keinen, da liegt man im Gegensatz zur Sauna auch kein Badehandtuch unter, gar nichts. Man geht da ganz...
Deswegen muss man es auch absprühen, weil
du
alle
bist mal schutzlos da drin. Sitzen. Und du bist splitterfasernackt da drin. Und du sitzt da drin. Ich warte noch 5 Minuten. Auf einmal geht die Tür vom Dampfbad auf, ne? Und in diesem ganz kleinen Mini-Dampfbad, ne? höre ich so 2 Mädchen erstmal reden. Die reden so miteinander. Und die gucken so rein und sie so, no, it's free. Und die reden auf Englisch. Amerikanerin. 2 Mädchen. Reden so, no, you can go in. Okay, fine. Und die kommen beide rein. Beide im Badeanzug und darüber noch ein Handtuch gewickelt. Ins Dampfbad. Amerikanische.
Und du sitzt da mit wehender Banane quasi so halb.
Und ich sitze da, splitterfasernackt vor den, so gekrümmt. Ich sitze so gekrümmt in diesem Dampfbad und die beiden entdecken mich in dem Augenblick. Und es waren beides Anfang 20-jährige, super schöne Frauen. Und ich sitze denen so gegenüber, also wirklich, ich sitze denen so gegenüber und versuche so die Hand so zwischen die Beine zu legen. Und die beiden sehen in dem Augenblick, wo sie sich hinsetzen, dass da noch so einer, und ich saß ja auch, weil ich mich versteckt habe vor dem anderen Typen, so in der Ecke. Und die konnten mich dann auch nicht sehen und merken, dass im Augenblick, ich sitze so verkrümmt drin. Und die ersten, und die überlegen kurz, ich sehe es in den Augen, ob sie wieder rausgehen, setzen sich aber mir gegenüber. Und dann reden die auch nicht, sondern starren so beide so leer und merken auch, also irgendwas muss jetzt passieren. Und dann meine ich so zu denen auf Englisch, I know, it must be pretty awkward now, right?
To break the tension. Und was ist dann passiert genau?
Die eine so, sorry? Ich so, must be pretty awkward to sit here naked in front of you. Und die gucken mich nur an. Und ich so, oh, forget it. Und bin dann rausgelaufen, wirklich. Und da bin ich dann dem anderen Typen wieder in die Arme gelaufen, der nämlich im Vorraum gewartet hat und sich schon einen Kumpel dazu geholt hat, den dann nämlich hat anrufen lassen von unten, von der Frau im Wellnessempfangsbereich. Hat gesagt, Digga, Alter, hier ist ein Promi unten, komm sofort nach unten in die Sauna. Der nach unten gekommen und dann haben die mich gesehen und dann gab es erstmal keinen zurück. Sag mal, du wohnst doch auch in Hamburg, du bist doch Hamburger. Sag mal, wie heißt du nochmal? Alter, das...
Das ist das Allergeilste. Sag mal, ganz kurz, dein Name. Ich kenne kenne dich, aber ich weiß nicht, wie heißt du nochmal.
Sag nochmal, wie du heißt. Das ist das Schlimmste. Sag nochmal.
Irgendwas mit G. Nee, du warst doch bei Luke Mockridge mal in der Sendung, oder? Sag mal.
Ja, du bist doch hier, für den Mediogo bist du doch da auch. Das kommt auch. Naja, jedenfalls, das war so eine alles so unangenehm, wirklich unangenehme Situation. Und vor allem, ich finde, das Schlimme ist ja, ich hätte eigentlich zu diesen beiden schönen Frauen sagen müssen: Hey, close out, naked here, everybody is naked. That's the rules.
This is Germany. It's still Germany. Put the Badeanzug aus now.
Ich kann ja aber mal, wenn ich hier im Osten ab und zu in so einen Saunabereich gehe, da ist noch so ein Saunameister. Und wenn da einer nur mit Unterhose rumläuft, so Hose aus, aber sofort hier, alle nackt. So sind die wirklich. Die Ossis sind da. Also mit aller Liebe, mit allem Respekt zu meinen Freunden im Osten. Aber das, also wenn da einer nur nix hier, auch kein Handtuch vor dem Geschlechtsteil. Hier wird alles noch gezeigt. Also so ist das.
Ja, ist ja auch so. Ja, aber ganz ehrlich, ist ja auch so. Ich finde wirklich, das, warum willst du in der Sauna, ganz ehrlich, warum
natürlich
ziehst du eine Badehose an?
Finde ich auch. Ich ziehe auch keine an. Aber es gibt natürlich immer mal wieder einen, der sich da rein verehrt und der wird von dem Bademeister mit so einem Oberlippen, also mit so einem Thomas Magnum Oberlippenbad, der wäre so Hose aus und zwar so fort den Satz. Aber stell dir mal vor, ich hätte das im Dampfbad zu den beiden. Hey, come on, everything out, naked, come on, that's the rules.
and I make here the rules. Weißt du, so ein bisschen wie diese, sitzt du da in dem Dampfbad, so ein bisschen wie diese Raupe bei Alice im Wunderland, ja, die immer so dampft auf den Pilz. Weißt du, sitzt du auf so einem Podest und hast dann so einen irren Blick drauf und weißt die Leute, die ins Dampfbad reinkommen, immer so zurecht, was sie machen sollen. Ja, Mensch, Olli, da hast du auch richtig was erlebt.
Ja, ich auch richtig
erlebt. Beide, einer hängt in New York ab und fühlt sich wie irgendwie der größte Mann von Fegesack.
Hast du unsere Freunde von Spotify besucht?
Ich habe tatsächlich ich wollte mit dir ganz kurz darüber reden. Das war einer der Gründe, warum ich da war. Ich bin ja hier der Mann, der die ganzen Business-Geschichten macht und so. Stimmt. Ich verhandle viel, bin viel im Contract.
Ich bin für den kreativen Input mit zuständig. Ja.
Und du bist der Musician, du bist der Content Master und ich bin halt für die Contracts zuständig und so. Und ich habe
Hast du uns was rausschlagen können?
Pass auf, Olli. Jedes Mal, wenn ich in New York war, bislang war ich einmal bei Spotify mal Hallo sagen. Einfach mal, we still are
friends.
Surprisingly a big Podcast for the Spotify Universe und ich war in Midtown früher, war die Spotify-Zentrale in Midtown, vor 3 Jahren noch, da hier Dossi, unser alter Vorgesetzter, der mittlerweile irgendwo anders ist, und das war in Midtown, war das so eine Etage, wo da gab es so einen Raum, so ein Bällebad und wie man sich das halt so vorstellt, so ein Startup und sowas, gibt's ja in jeder zweiten New Economy Firma so ein, weißt du, auch so ein Raum, wo die Kinder dann aufbewahrt werden, wenn die Eltern irgendwie noch am Laptop was erledigen müssen, so Konferenzeckchen, alles aber so Open Space, ganz wenig klassische Büros. Das war so Spotify, wie ich das kannte. Und dieses Mal war ich bei Spotify mal Hallo sagen und die sind umgezogen und ich wusste nicht wo und habe dann die Adresse gesehen und dachte, ist komisch, warum treffe ich mich damit mit denen an der Südspitze von Manhattan direkt neben dem World Trade Center? Ist das irgendwie, bin irgendwie Touri? Das muss doch nicht sein.
Am Hotdog-Stand.
Und dann haben die da so eine Touri-Adresse, also wirklich direkt unten, wo alle Touris rumlaufen, aufgeschrieben. Und ich bin dann da in diesem Café und dann kommt tatsächlich irgendein Spotify-Mann da rein und sagt ja, hey, why do we meet here at the café? Let's go upstairs. Und dann haben die, offenbar sind die umgezogen. Und zwar in ein Gebäude direkt neben One World Trade Center, also diesem neuen, dem neuen World Trade Center. Und direkt daneben. Direkt auf der anderen Straßenseite, also wirklich direkt auf der anderen Straßenseite an der Südspitze Manhattans, im 62. Stock und die haben 12 Stockwerke.
Ey, da stand ich direkt vor diesen Memorial Center-Dingern auf diesen beiden riesigen Wasserfällen, du weißt schon, diesen beiden. Und mir hat, guck mal, ich bin in New York und keiner von Spotify steht da und sagt, why we meet here. Da mietet sich noch nicht mal einer mit mir.
Lass mich mal kurz erzählen, was dann passiert. Die Fahrstuhltür geht auf und ich bin im 62. Stock und habe einen Blick, da würden Leute bezahlen 100 € für, im 62. Stock. Ich schaue wirklich über die komplette Bucht, da, also links von mir der East River und rechts von mir der Hudson River und die Ellis Island und also diese Einwandererinsel, die Freiheitsstatue, in der Ferne die Brücke.
Krass.
Unfassbarer Blick. Also das ist, offenbar haben die das irgendwie sich organisiert, seit sie an der Börse sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Spotify offenbar jetzt eine richtige Firma.
Läuft.
Nicht mehr diese kleine Klitsche von früher und sowas. Und dann habe ich gedacht, als ich das gesehen habe, und weißt du was, Spotify, wem ihr das zu verdanken habt.
Ja, wirklich, aber wirklich. Ja.
Und was haben wir davon? Hey. Nichts als Ärger.
Nichts als Ärger. Hater, Neider und Bitches, die uns an Kahn pissen wollen, wirklich.
In der Sauna nicht in Ruhe lassen. So, und dann sind die da, also wirklich ein unglaubliches Büro, ein unfassbar riesiges Ding. Und dann bauen die wohl offenbar jetzt ihren Podcast-Betrieb auf. Dann, auf der ganzen Welt werden Studios errichtet. Und alles, haben sie mir dann erklärt, wird 1:1 nachmodelliert nach dem, was wir hier seit 5 Jahren machen. Weil wir sind der erste Podcast gewesen von denen. Ja. Und alles, was jetzt neu kommt, wird 1:1 genauso nachmodelliert. Und in anderen Sprachen einfach nur. Das heißt, sie suchen in jedem Land jetzt jemanden wie uns, also Leute
so
wie uns.
So wie uns, und Typen wie mich. Und dich.
Ja, ja. Genau. Und dann machen die mit denen die Podcasts in eigenen Riesenstudios und so. Unglaublich. Unglaublich.
Ey, bei denen läuft es so gut. Ey, wirklich. Also Respekt, Spotify. Aber das ist geil. Ja. Wir waren sozusagen der Testballon bei denen. Wir waren der Testballon für Spotify.
Ja, oh. We paved the road, you know. And now the road is paved. And hopefully we don't end up like in some ditch. Beaten to death by Dr. Spotify. Und auch Daniel Eck war da, der Spotify Mastermind, saß irgendwie an so einem Laptop, hat auch kein eigenes richtiges Büro, sondern sitzt auf so einer Bank, dem gehört ja Spotify, der ist ein Makromilliardär, Billionär, und er saß dann da in so einer Latzhose mit freiem Oberkörper und hat einfach mit einem Laptop irgendwie gecodet, ein Programm geschrieben. Sah aus wie einer von allen. Das war wirklich ganz sympathisch.
Ach, wie schön. Und hast du Goodies oder so bekommen? Gab's ein Goodie-Bag?
Gar nichts. Überhaupt nichts. Feuchten Händedruck und strengen Blick, dass sie auf die Quoten achten und so. Und dass wir bitte
aufpassen sollen.
Grundsätzlich aufpassen sollen. Und bei denen ist das ja so, die müssen aus Marktforschungsgründen natürlich wissen, was wir machen. Und weil das so unglaublich lange dauert, unsere Sendung zu übersetzen auf Englisch, weil die haben absolut keine Ahnung, was wir quatschen. Also überhaupt nicht. Das dauert ungefähr ein Jahr, zeitversetzt. Also die hören sich jetzt die Sendungen an von vor einem Jahr, weil die jetzt gerade aus der Übersetzung rauskommen und checken, was wir da gemacht haben vor einem Jahr und warum das erfolgreich oder nicht erfolgreich war, und übersetzen das dann in andere Sprachen, und das wird teilweise, wird das 1:1 wieder so aufgeführt in Brasilien, in Litauen, in Russland, in der arabischen Welt. Das wird 1:1 alles kopiert. Wusste ich auch nicht. Wusste auch gar nicht. Muss man im Vertrag schauen, ob die das überhaupt dürfen. Keine Ahnung.
Aber geil, dass sie das machen. Das wird echt. Und dann sitzt da einer von den Chefs und hört sich die Übersetzung an, oder was?
Ja.
Von
Wahnsinn. Nee, also es wird übersetzt. Das ist ja, sind ja mal lange Sendungen, und das tippt dann einer ab. Ein Deutscher tippt das ab. Das geht dann in die Übersetzung. Das dauert 2-3 Wochen. Dann wird das nochmal korrigiert und dann ist die Sendung irgendwann fertig. Und weil das so lange dauert, hat es so eine starke Zeitverzögerung, und die sind eben jetzt gerade bei den Sendungen von letztem Jahr. Und genau, aber das ist war wirklich ein unglaublich beeindruckender, ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, oh Gott, ey, krass, wir arbeiten ja, das ist ja offenbar, ist das ja richtig ein Ding. Das ist ja nicht nur einfach, offenbar ist das ja eine richtige Firma.
Das ist offenbar. Jetzt ist das ein richtiges Ding geworden. Jetzt ist ja echt ein richtiges Ding.
Ja, und ich muss an dieser Stelle mal sagen, ey, Spotify, ganz kurz mal eben, ne? Also lasst euch das mal von Olli und Janni gesagt sein, bitte nicht abheben. Ja. Immer schön, ich habe gedacht, als ich da rumgelaufen bin, habe ich gesagt, easy.
Genau,
Be careful with all the public money. Stay on the, please, feel on the teppich here.
Du hast
please.
Dich einmal so in die Mitte des Raums gestellt. Hey, everybody, for a second, stay away from the laptops. I'm Böhmermann and I just wanna say, we all come down now for a little bit here. We all come down. For
come runter, please. Come we down. Are Germans and we don't, wir neigen nicht zum Exzess. No. Please runterfahren. Leute, fahrt mal runter. Ne?
Wir müssen
immer
dann
schön runterfahren.
Aber gab es dann so Leute, die dich da auch erkannt haben, die vom Laptop auf so Standing
absolut, oder einer absolut, mal, hey. Absolut niemand.
Kein einer so, hey, you're
nobody.
Nobody, ne?
Das nobody, sieht man absolut, doch mal, absolutely
was für,
nobody.
Was für ein kleines provinzielles Licht man dann doch noch ist, ne? Also das muss man sich dann, vor allem nachdem wir gerade in Fehlgesagt eine Sendung gemacht haben. Ich habe die Sendung übrigens um die Tage in Fehlgesagt, das muss ich nochmal ganz kurz sagen, Jan, mit großem Genuss nochmal, also habe ich daran zurückgedacht, das war ein ganz schöner Auftritt da, wirklich.
Und eben hast du mir gerade, du hast eben gerade so gelästert, als das Mikrofon noch aus war, über den Fehlgesacker-Junge.
Der Fehlgesacker-Junge, das kann jeder werden. Da bist du bei Feuerwehrfesten dabei und kriegst nochmal ein Bier umsonst und dann kannst du auch ab und zu im Sommer, wenn ihr die Regale vor, ich fand das so drollig. Ich weiß, das klingt jetzt so herablassend. Ich fand es wirklich gut.
Mega
und herablassend. Ja, das ist mir scheißegal. Ich musste lachen und ich fand es trotzdem gut. Ich finde, es war gelungen. Das war vielleicht eine unserer ersten gelungenen Live-Sendungen, meiner Meinung nach. Also. Kann man so?
Ja. Kann man schon so sagen, ja, das ist richtig. Naja.
Jan, du hast ja gar nichts mitbekommen. Du weißt ja die ganzen krassen Sachen noch nicht. Die Olle vom
Wendler. Was ist denn passiert?
Die Olle vom Wendler hat blank gezogen im Playboy. Lena Meyer-Landrut ist mit Marc Tavassol.
Terenzi?
Mit Marc Forster jetzt zusammen.
Ist Marc Forster ist aber nicht der im Europapark groß die Zombie-Show macht.
Nein, du weißt doch, Marc Forster, der The Voice-Typ, der hat jetzt. Ich wollte dich fragen, hat dich das gekränkt, als du das mitbekommen hast?
Dass der sich
Marc Forster und Lena zusammen sind? Ja, dass der sich jetzt hier geschnappt hat und dass das jetzt.
Nee, ich habe jahrelang so sehr daran gearbeitet, mit Lena auf irgendwie einen grünen Zweig zu kommen. Aber irgendwie verkacke ich es immer auf den letzten Metern, weil wahrscheinlich mein Hass dann so ein bisschen durch. Also nicht Hass ist es nicht, es ist eher so eine solide Abneigung.
Solide Abneigung. Aber auf
aber gar nicht menschlich, sondern künstlerisch. Ich finde das einfach nicht echt. Ich finde, das ist immer.
Ich finde es wahnsinnig authentisch. Ich finde es auch nicht echt.
Ach, aber Maul, ehrlich.
Ey, komm, darüber wollen wir gar nicht reden. Ich wollte dir nur ein paar News mal um die Ohren hauen. Dann.
Also die sind zusammen. Aber wie ganz kurz, lass mal ganz kurz, Marc Forster und Lena sind zusammen. Aber wie ist das passiert? Kam das über die Plattenfirma? Hat da irgendwie einer eine Idee gehabt fürs nächste?
Ein A&R hat die beiden verkoppelt miteinander. Meine, ihr geht jetzt immer in einem Raum und bumst mal eine Stunde. Dann werdet ihr euch schon zueinander finden. Nee, keine Ahnung.
Ja, aber das ist ein absoluter feuchter Traum von jedem Universal-Promoter, dass Lena mit Marc Forster zusammen ist. Ey, jetzt, als nächstes kommt das Duett. Das ist ja wie Silbereisen
und, sind alle zwei
und Helene Fischer.
Ja, also er ist einer der erfolgreichsten deutschen Sänger und sie ist ein international angesehenes Model. Und das, ja, kann gut klappen. Also meinen Segen haben die beiden. Ich wollte nur wissen, ob du sowas mitbekommen hast und ob es überhaupt noch...
Habe ich mitbekommen. Und ich finde das ganz toll, wenn Leute sich verlieben und auch mal was... Ich finde, das kann man nichts gegen sagen.
Ich finde auch, trotzdem, dass das schnell in die Öffentlichkeit muss, aber wenn man sich verliebt.
Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Das ist, bitte nicht vergessen, der Satz, der seit mehreren Jahren hier regelmäßig auftaucht. Auch in diesem Fall. Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Die müssen aufpassen, dass die Öffentlichkeit, wie bei Harry und Meghan, dass die Öffentlichkeit und die Presse nicht diese Liebe instrumentalisiert und dann, dass sie dann zerrissen werden in der Öffentlichkeit.
Finde ich auch.
Marc und Lena.
So, dann noch was. Starke Frauen. Eine Frau, die ich irgendwie mag, weil ich sie mal in meiner Kindheit kenne. Mary Rose hat ihr Karriereende angekündigt. Und ich habe ihren allerletzten Auftritt gesehen. Der war jetzt letztes Wochenende Samstag. Ich bin ja momentan der große, ich habe noch eine große Story heute zu erzählen. Die kommt aber erst nach der Pause.
Eine große
Story.
Nee, ist schon eine große Story. Es geht um eine Beziehung und es geht um jemanden, den du kennengelernt hast.
Das weiß ich. Ja. Mhm. Und das ist wirklich ein Knaller. Also da kann Lena und Marc einpacken.
Mary Rose hat aufgehört. Suki hat auch aufgehört, habe ich gehört.
Was ist denn Suki nochmal?
Diese feministische Rapperin habe ich irgendwie gelesen.
Warum will die aufhören? Auf Menschen?
Habe ich nicht zu Ende gelesen, das Interview, weil immer wenn jemand sagt, er will aufhören, dann lese ich eigentlich nicht weiter.
Das ist im Rap übrigens gängig geworden. UFO wollte schon dreimal aufhören, dann dieser Raff hat auch schon aufgehört, hat aber jetzt doch noch eine Tour und dann kommt doch nochmal eine Platte, die nochmal die Platte nach der Tour begleiten soll und auch nochmal eine Dokumentation über den Businessweg der Platte. Also irgendwie ist das auch ein Wahn. Es ist auch so schnelllebig geworden, dass du ganz schnell sagst, ich höre auf und dann doch drei. UFO hat auf alle Fälle gesagt, das war's jetzt. Und dann so, nee, Leute, die Leute brauchen mich da draußen. Das ist so einfach, Leute damit zu locken. Egal. Es gibt. Was wollte ich denn aber eigentlich gerade erzählen?
Jetzt habe
ich.
Gab es noch mehr Neuigkeiten?
Mary Rose, also ich habe den letzten Auftritt gesehen. Ich wollte mal ganz kurz sagen, dass ich Mary Rose, die Schlagersängerin, wahnsinnig sympathisch finde. Ich mochte die schon als Kind gerne und wie die das so mit. Die hat ich war sogar beim Konzert von ihr und die macht mit so einem Augenzwinkern das alles und hat irgendwie eine ganz. Ich finde, das ist eine tolle Frau. Keine Ahnung. Ich packe auch jetzt mal einen Song von Mary Rose einfach auf die Liste. Ja, das ist vielleicht.
Darf man das hier auf der Fidi und Bumsi Liste? Darf man das? Mary Rose?
Ey, Jan, nach dem ganzen Rotz, den du da schon raufgepackt hast, ne? Und zwar von ihr gesungen, das Pinocchio Main Title. Also die Pinocchio Melodie, die wurde nämlich damals gesungen von Mary Rose und die mochten doch alle gerne Pinocchio. Die packe ich jetzt mal hier rauf. Und dann als Kontrast noch ein Song, der hat mir einer geschickt, das ballert alles weg, von einer holländisch-deutschen Hip-Hop-Band, die heißen Outer Spars und der Song heißt Frosty. Und wenn ihr das laut hört, ne, das ist mega. Das hat mich so gekickt, wie lange kein so Deutsch-Hip-Hop-Song mehr oder irgendwas. Aber ich bin auch einfach ein alter Typ, für mich, für die Musik auch nicht mehr gemacht. gemacht, sondern für junge Leute. Und
ich habe auch zwei Songs auf die. Hast du das neue Album von Eminem schon gehört?
Ja, ich hab's gehört. Er beschwert sich darüber am Anfang, dass seine letzte Platte so schlecht beworben wurde. Das dachte ich auch.
Ja, genau. 2,5 Sterne.
Und dann denke ich auch, ich meine, das ist ja das Problem. Der muss ja wütend bleiben, weil das ist sein Trademark. Der kann ja nicht auf einmal mit Peace und Frieden zurückkommen. Und was ist, wenn der nichts mehr als Millionär bleibt, außer dass die letzte schlechte Platte, dann machst du darüber einen Song. Hast du die denn schon durchgehört? Ich habe nach 4 Songs Stopp gemacht.
Ich habe die durchgehört 2-mal und habe dann, jetzt bin ich in der Shuffle, in der Skip-Phase, also wo ich mir so ein paar Lieblingssongs rausgesucht habe. Und ich finde den zweiten Song Unaccommodating featuring Young M.A. finde ich mega. Und zwar, warte mal, wegen der Stelle, ich muss mal ganz kurz reinschalten. Wenn sein Part anfängt, wegen einer Stelle nur. Ich sag dir genau den Timecode, ich shuffle gerade.
Ja, hör ich mir gleich dann mal an.
Shuffle 1, on the wall. 1,36, 1,40. Weiter noch nicht. 1,50 und jetzt. 1,50. 1,50.
Wie heißt der Song?
Unaccommodating. Und außerdem möchte ich noch auf die Liste packen, ich habe nämlich wieder ein Musical gesehen, Olli, in
Natürlich,
Amerika.
Natürlich, wie auch sonst.
Ja, und zwar von Anais Mitchell geschrieben, hat 5 oder 6 Tony Awards gewonnen. Und wenn ich mich nicht irre, ist Anais Mitchell sogar lange Zeit in Berlin hat die abgehangen und hat dann irgendwann in Berlin wahrscheinlich sogar das Ding geschrieben. Und das lief sehr gut. Das Musical heißt Hadestown oder Hadestown. Mhm. Und das ist wirklich ganz geil, weil ich zum ersten Mal.
Worum geht's denn?
Es geht um die Geschichte von Orpheus und wie heißt
der? Orpheus und Homeo.
Josephus.
Orpheus.
Nee, komm, ey. Warte, jetzt muss ich mal kurz.
Orpheus und Syphilis.
Eurydike. Eurydike. Eurydike heißt.
Eurydike.
Ja, genau. Orpheus und Eurydike und wird entführt von Hades, von Hades in die Unterwelt und also eine klassische
Tragödie.
Griechische Tragödie, 2000 Jahre alte Geschichte, aber so aufgemotzt, dass man sich das gut angucken kann und daraus Why Do We Build the Wall aus diesem Stück. Ist eine ganz interessante Performance, sag ich mal so. Ist jetzt nicht was so ins Ohr geht wie Cats oder sowas. Ey, ganz kurz, hast du diesen Cats-Film?
Nein, aber der muss das ja so Film, unfassbar witzig
und der
sein.
Der muss unfassbar schlecht sein.
Ja, unfassbar witzig, schlecht. Also unfreiwillig witzig. Das muss ja wirklich irgendwie der größte Wahnsinns-Trash sein. Aber Julie Delpy, die da mitspielt, der Delpy, die hat ja irgendwie gemeint, das ist einer der besten, hat sie vorher im Interview gesagt, Filme, in denen sie hier mitgearbeitet hat, schämt sich jetzt, glaube ich, auch für die Aussage. Es muss unfassbar schrottig sein. Aber ich will mir das auch unbedingt angucken, weil manchmal findet man das...
Eigentlich schon.
Ja, ich möchte mir gerne angucken.
Ja. So, naja, also das sind meine zwei Songs, Eminem, Unaccommodating und aus dem Musical Hadestown, Why We Build the Wall. Und wir sind gleich wieder da bei
genau.
Fest und Flauschig,
wir sind zurück.
Der 26.
Herzlich
frohes
willkommen.
Neues Jahr,
frohes
nochmal
Neues!
Frohes Neues Jahr,
frohes Neues,
frohes Neues Jahr, frohes Neues. Pff.
Ich sag mal, wenn du Bock hast oder so, kannst du mal rumkommen, dir nochmal einen Korn abholen, wenn du Bock hast, heute noch. Tut mir leid, dass ich dir vorher nicht Bescheid gesagt habe, Zeit hab. Aber wenn du Bock hast, kannst du dir noch einen Korn abholen. Wenn du Bock hast, haben wir Korn hier. Also wenn du Bock hast, kannst du mal rumkommen, dir noch einen Korn abholen.
Hello, it's Fest und Flauschig Time mit Jan und Olli hier auf Spotify. Yes. Jan, sag mal, wir müssen verschiedene Sachen besprechen, aber eine Sache ist mir heute aufgefallen.
Es gibt viel noch, was wir besprechen müssen. Ja,
einiges. Wir müssen bestimmt auch für die Leute so ein bisschen tagesaktuelle Sachen einordnen. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, seit der Nummernerkennung und diesen Handys, die wir haben, ne, ist eine Sache aus unserer Kultur völlig verschwunden. Und zwar eher Scherzanrufe und auch Gags. Mit zum Beispiel so, das Telefon einer ruft an und du nimmst ab, so mein Onkel hat immer gesagt, Elefantenwaschanstalt. Weißt du, oder auch mit, ja, Kripo Hamburg hier. Und das geht ja gar nicht mehr. Seit du sofort weißt, wer anruft, macht man das nicht mehr. Und ich kenne, was ich dafür Schnacks noch kenne. Kennst du auch so Leute aus der Familie, die immer mit hier, ja, Polizei, immer sich so gemeldet haben?
Ja, bei uns war das häufig so.
Weil Ja, Polizei ist jetzt okay. Das war jetzt falsch, schlechtes Beispiel. Aber dass man so gesagt hat, ja, hier Elefantenwaschanstalt. Oder was habe ich denn noch? Was gab's denn dann noch? Irgendwas hat man immer gesagt. Kegelbahn Mümmelmannsberg oder so. Dass man irgendwelche Scheiße gesagt hat, weil man das so witzig fand. Und dann hat der andere auch oft gelacht. Aber diese Art von Begrüßung gibt es nicht mehr seit der Nummernerkennung.
Hm.
Also ist mir so aufgefallen.
Nee. Find ich ist nicht mehr so angenehm. Scherzanrufe gibt's allgemein nicht mehr so.
Telefonterror gibt's auch nicht mehr. Telefonterror. Wie viel Telefonterror haben wir früher gemacht bei anderen Leuten?
Aber es war auch Festnetztelefon, was man dann rausziehen musste, weil es wirklich gebimmelt hat. Und das waren ja, also ganz früher waren das echt Telefone, die man noch von der, weißt du noch, als man die Telefone von der Post holen musste?
Ja.
Die gab's ja gar nicht zu kaufen. Man musste zur Post gehen und dann konnte man sich bei der Post, die auch gleichzeitig die Telekom war in den 80er Jahren, hat man sein Telefon bekommen und der große Fortschritt war, wenn man dann nicht nur eins mit Wählscheibe hatte, sondern
Tasten war das absolut krasseste.
Tastatur.
Und dann hat meine Eltern irgendwann, das konnte man ans Telefon anschließen, einen Lautsprecher, da konnte einer mithören. Da konnte meine Mutter daneben lauschen, wenn mein Vater irgendwie mit Oma geredet hat und versucht hat, Geld für den Urlaub rauszupressen. Und kann noch sagen, komm noch mehr, hol noch. Kannst du aber sowas, du weißt, was ich meine, oder?
Melk die Alte, melk sie weiter.
Das ist gut so.
Ja. Ja, aber das klingt jetzt wirklich wie sehr alte Leute. Es ist noch gar nicht so lange her, dass man wirklich da zur Post gehen muss und man musste das Telefon auch immer zurückbringen. Es war auf der Rückseite eines Telefons immer so ein Bundesadleraufkleber drauf und das war nie, dass das Telefon einem selbst gehörte, sondern es war immer nur ausgeliehen und das musste man, wenn der Anschluss entweder umgemeldet oder gekündigt wurde oder wenn ein neues Telefon organisiert wurde, musste man das alte zurückbringen. Und hat sich irgendwann in den 90er Jahren hat sich das irgendwie erledigt.
Ratzfatz war das alles weg. Ratzfatz. Und das ist, glaube ich, das Problem, warum so viele Leute, ich gehe ab und zu mal wieder auf Facebook oder so und dann werden mir so immer diese ganzen Sprüche irgendwie in die Timeline geworfen. So, hey, wenn du auch vor 1990 geboren bist, dann kennst du es noch, auf der Straße zu spielen. Wir sind mit schmutzigen Hosen nach Hause gekommen. Wir haben das gemacht und so. Und ihr sitzt noch vom Computer. So wehmütige Typen, die ihre Jugend nochmal aufarbeiten und erzählen wollen, dass in ihrer Jugend ja alles das und das gemacht wurde. Und ich glaube, so viele Menschen frustriert das, dass das so schnell... Dass so zwischen, sag ich mal, 1990 und 2020 jetzt rapide Sachen sich verändert haben in einer Schnelligkeit, wo manche nicht mitgekommen sind. Und deswegen werden die so schwermütig und posten dann so Sachen wie, unsere Kindheit war die schönste. Meinst du nicht?
Naja, aber das ist auch die Verklärung setzt dann ein ab einem gewissen Alter. Das war natürlich alles total scheiße. Ich hatte gar keinen Bock raus. Ich wurde mal rausgeschickt. Geh raus jetzt. Und ich hatte absolut keinen Bock da drauf. Draußen war es immer kalt und es war immer scheiße, mit dem Gebüsch abgehangen. Ich wollte immer lieber drinnen bleiben, aber durfte ich nicht. Mein Vater hat immer gesagt, nee, raus jetzt mit euch. Ja, die Kinder, die frische Luft. Dann bin ich an die frische Luft und dann war ich da draußen. Aber scheiße war das die ganze Zeit. Voll scheiße. Naja.
Ja.
Olli, ganz kurz, ich habe noch auf dem Zettel stehen, weil wir noch ein paar Boulevardsachen abhaken müssen. Der Pimmel vom Wendler. Wendler hat ein Schwanzbild.
Hast du ihn gesehen, den Pimmel?
Habe ich gesehen. Hm. Ja, habe ich mir, weil ich trennete irgendwann. Ich saß da irgendwie nachts wegen Zeitverschiebung und auf einmal irgendwie Wendler trennete bei Twitter und habe ich geguckt, warum, und dann gab es noch die Fotos und ich, also ganz ehrlich, 100%ig echt. 100% echt, no fake. Garantiert, natürlich. Natürlich. Natürlich.
Ich meine, die Sache ist die einfach, es ist das erste Mal, dass vom Prominenten eigentlich so ein Foto, glaube ich, so rumgeschickt wurde innerhalb...
Nee, von einem männlichen Prominenten. Von weiblichen Prominenten sind solche Sachen natürlich schon rumgeschickt worden.
Das stimmt, ja. Aber vom männlichen... Und dann frage ich mich, das Foto hat er wahrscheinlich... Also es sieht so aus vom Winkel her, als wenn das mit dem Laptop selber zu Hause gemacht hat, um das irgendwo jemandem hinzuschicken. Aber dann denke ich...
Fotoforensiker Oliver Schulz.
Ja, aber... Aber dann denke ich mir, also machst du das zu Hause? Also ich meine, der ist glaube ich nochmal 2 Jahre, der ist immer 48 oder so, keine Ahnung. Aber die Zeiten, ne, mit Pimmelfotos und so, und überhaupt mal für sich selber auch vielleicht so ein Foto machen, vielleicht als, weißt du, so als Hintergrundbild fürs Handy oder so. Aber selbst das ist ja vorbei. Die Frage ist, wie ist dieses Bild in Umlauf gekommen oder hat er es selber gemacht? Dem traue ich ja auch alles
zu. Er hat es nicht ausgehalten, dass seine Laura im Playboy so geile Kritiken bekommen hat, und da, weil sie da blank gezogen hat, und er wollte halt auch ein bisschen was machen.
Oh, wenn das stimmt, dann wäre das die narzisstische Aktion, die jeden Prominenten gemacht hat, sich selber mit dem Steifen zu fotografieren und das in Umlauf zu bringen.
Aber meinst du, dass er das selbst fotografiert hat? Ich habe gedacht, das hat irgendeiner für ihn. Oh nee, es sieht schon so aus vom Gesichtsausdruck, er wolle damit jemanden beeindrucken. Das glaube ich
absolut.
Schon. Stimmt, du hast
und
recht.
Mhm. Ich glaube, er wollte jemanden beeindrucken und hat das Foto selber gemacht, um das irgendwo hinzu schicken. Vielleicht hat Laura ihn vermisst, also keine Ahnung. Will ich auch eigentlich gar nicht wissen. Ehrlich gesagt, ich will es gar nicht.
Ich will das schon sehr gerne wissen, ehrlich gesagt.
Die Frage ist nur, was mich wundert, ist, dass der Wendler sich auch nicht einmal dazu geäußert und beschwert hat, so nach dem Motto, hey Leute, das ist nicht in Ordnung, oder es tut mir leid, dass dieses Foto in der Öffentlichkeit ist, ich hätte das nie gewollt. Der hat einfach gar nichts dazu gesagt, nach dem Motto, sondern, so, jetzt guckt euch mal alle meine Palme an, weißt du, das ist doch irgendwie auch, irgendwie glaube ich das wirklich, dass der es selber gemacht hat.
Ja, und ich meine, das ist ja auch ein, okay, ja, Penis kann man doch, ich meine, wenn das jetzt ein kleiner, irgendwie so ein schlimmer Ist alles einigermaßen okay. Boah, kann man
wenn Finn das selber gemacht hat, war es eine gute Promo-Aktion. Hut ab. Also kann man nicht anders sagen. Wer nicht so eine, wer jetzt gerade echt, hast du das mitbekommen? Ich meine, hier, wir haben es echt jetzt über Gossip gar nicht unterhalten, aber Lars Eidinger hat eine Aldi-Tüte für 550 Euro aus Rindsleder gemacht und wird an Pranger gestellt von allen Seiten gerade. Und alle regen sich auf. Ich habe es erst heute Vormittag gelesen. Das läuft, glaube ich, schon seit 2-3 Tagen oder so. Und Lars Eidinger hat sich dagegen jetzt gewehrt und gesagt, seine Kunst hat keine Moral. Was ich eine komisch merkwürdige Aussage finde. Aber ich weiß nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Für mich ist das aber auch ein oller Hut, sag ich mal, so alten Trash für neu zu verkaufen. Das hat auch Andy Warhol auch schon gemacht und so, oder? Das ist doch jetzt auch nichts, womit du irgendjemanden noch schockst, oder?
Ja, offensichtlich ja schon. Aber sag mal, meine Kunst hat keine Moral. Aber ist es nicht unsere Kunst, die keine Moral hat? Hat er jetzt auch keine Moral?
Weil eigentlich
wir werden die Kunst ohne Moral machen. Macht das jetzt jeder?
Er ist ein anerkannter Schauspieler. Wir könnten das von uns eigentlich sagen, unsere Kunst hat keine Moral, weil wir keine anerkannten Schauspieler sind und so. Ich weiß nicht.
Ich glaube, er hat einfach da einen Bogen überspannt und ich glaube, es ist ihm aber auch egal. Ich glaube, es ist letztlich ihm egal und er freut sich über den Buzz und dass da irgendwie 7 Feuilletonisten aus Langeweile jetzt irgendwie ihn runterschreiben oder sowas. Ich glaube, dass das für Lars Eidinger einigermaßen egal ist, solange er weiterhin nackt irgendwie auf der Bühne stehen kann und Schauspielen.
Ich glaube, das gehört auch inzwischen zum guten Ton dazu, dass man so einen Shitstorm hat. Ich meine, man geht ja auch erstarkt da auch hervor, oder Jan, wenn man sowas mal hinter sich gebracht hat?
Ich habe noch nie einen Shitstorm gehabt, ich weiß es nicht. Hast du schon mal einen Shitstorm gehabt?
Nee, ich habe ehrlich gesagt auch noch nie einen gehabt. Ich habe wirklich noch nie so einen gehabt. Also ich habe schon oft von viele Daumen nach oben, wenn einer schreibt, Olli Schulz ist schwul. Das kenne ich schon, aber...
Das ist ja letztlich positive Bestärkung von einer schreibt, Olli Schulz ist schwul und er kriegt dann viele Daumen nach oben. Ich werte das mal als keinen Shitstorm.
Mir hat einer geschrieben, neulich, ja, du bist der Beweis dafür, dass Typen wie du erfolgreich sein können, ist ein Zeichen dafür, dass unsere Gesellschaft immer mehr verschwult, hat er mir geschrieben. Und irgendwie muss ich dann über den Hass von solchen Leuten, weil ich weiß, dass der ist ja, du würdest dich ja nicht hinsetzen, da muss man dann auch inzwischen drüber schmunzeln. Ich bin sowieso sehr tiefenentspannt und darf ich jetzt kurz mit dem großen Tusch meine Geschichte erzählen, Jan? Warum?
Ja, auf jeden Fall.
Wollen wir noch einmal über Lars Eidinger, hast du dir eine
oder machst du kurz die E-Mail? Ja. Magst du kurz die E-Mail vorlesen, die gerade reingekommen ist?
Ich weiß immer noch nicht, wie man den Ton abstellt davon.
Einfach auf Mute an deinem Laptop. Einfach mute.
Ja, aber dann mache ich wieder einen Einspieler und dann läuft der nicht richtig, weil dann Mute... Ja.
Mute ist übrigens auch das Kreuzungstier zwischen Maulesel und Pute. Mute.
Mute, ja. Sehr gut. Gar nicht mal so schlecht.
Können selber keine Kinder kriegen, muten. Die muten. Mute.
Was mir auch noch aufgefallen ist, ich habe mir den Tarantino-Film nochmal angeguckt mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, ne? Und die beiden sind jetzt auch nochmal bei Mark Maron im Podcast gewesen und so. Und mir ist aufgefallen, Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, das waren beides mal richtige Frauenschwärme, ne? Schwärme, sag mal, von Schwärme, die Mehrzahl von Schwärmen, ja, Schwärme.
Schwänze.
Und inzwischen sind es nur noch Typen, die das eigentlich sagen. Ey, der Brad Pitt, der sieht so gut aus. Der sieht für sein Alter. Mir ist aufgefallen, dass Frauen das gar nicht mehr sagen. Ich habe schon lange keine Frau mehr sagen, oh, Brad Pitt, da werde ich so schwach. Das ist so 90er-Jahre-Glauben, dass Leute denken, es gibt bestimmt noch eine Frau, die sagt, Brad Pitt sieht wirklich für sein Alter und so. Aber ich kenne kaum, es sind immer in letzter Zeit so Typen, die sagen, ey, Leonardo, der sieht aber auch wirklich so gut für sein Alter aus. Als wenn Frauen gar nicht mehr so auf diesen Art und oder bilde ich mir das ein? Könnt ihr auch gerne mal Feedback geben, unsere weiblichen Hörer.
Ja, ich glaube, du hast recht. Also ich habe auch öfter schon, immer wenn ich Brad Pitt sehe, denke ich, trauriger Alkoholiker. Also ohne das jetzt zu wissen, aber es strahlt so irgendwie aus, wie so eine gewisse Traurigkeit. Und bei Leonardo DiCaprio auch so eine merkwürdige Jack Nicholson-artige Unverbindlichkeit, die der so ausstrahlt, die irgendwie so ein bisschen auch so ein bisschen traurig ist. Ich kann das schon nachvollziehen. Es ist so ein bisschen so, wie wenn jetzt Frauen sagen, irgendwie, ich finde Howie von Take That finde ich toll. So ein kleines bisschen, weißt du, so wie so ein vergessener Schwarm, den man irgendwie so hinterher weint. Aber trotzdem eine gute Performance. Ich finde, das haben die super gemacht und einfach wie Tarantino das ja immer toll hinbekommt, die richtig besetzt. Also sie spielen ja eigentlich sich selbst, die leicht abgehalfterten, nicht mehr ganz so erfolgreichen Schauspieler und beziehungsweise Leonardo, der Schauspieler, und Brad Pitt, der Gehilfe. Und das ist ehrlich gesagt genauso singt die auch. Deswegen ist es ja so toll. Also ich finde es ein ganz guter Film übrigens. Schöner Film.
Ja, ne? Ich beim zweiten Mal sehen fand ich ihn besser als beim ersten Mal sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn beim ersten Mal sehen nicht so gut. Aber das ist auch so ein Film, der wächst. Und das ist auch kein Film, den man unbedingt im Kino sehen muss. Sondern den gut zu Hause gucken kann, oder?
Finde ich jedenfalls. Hab ich auch gedacht. Übrigens, wo wir gerade bei Tarantino sind, mir ist in Amerika aufgefallen, was wie Christoph Waltz, also unser großer, im weitesten Sinne ja Deutscher. Also ist ja kein Deutscher, aber Österreicher. Aber die guten Österreicher werden einfach eingemeindet. Also Mozart, Falco, Hitler, alles Deutsche. Christoph Waltz, auch Arnold Schwarzenegger, auch alles Deutsche letztlich, weil sie international erfolgreich sind. Und Christoph Waltz hat einen Trick, und den habe ich in Amerika auch immer gemacht. Also ich bin immer so, ich will immer Sachen sagen und dann muss alles, was ich sagen möchte, nochmal durch den Prozessor im Gehirn, damit das übersetzt wird. Und das ist immer ganz erniedrigend und erbärmlich, wenn man selber in der eigenen Muttersprache gut und gewandt ist und rhetorisch irgendwie schnell, und dann ist man auf einmal so gelähmt, wenn man in Amerika ist und mit Leuten spricht, mit denen man gerne schlauer reden würde, aber man kriegt das nicht so einfach hin. Und dann habe ich den Christoph-Waltz-Trick herausgefunden.
Und wie geht
der? Weil der lehnt sich immer zurück, setzt so ein bedeutungsvolles Gesicht auf und spricht mit einem heavy German Accent ganz, ganz langsam sehr einfache Sätze. Und weil der dabei so ein bedeutungsvolles Gesicht aufsetzt und immer so zurückgelehnt ist, wirkt das immer so, als würde er irgendwie so einen merkwürdigen, sinistren Bond-Bösewicht spielen, der was im Schilde führt. Dabei kann er einfach nur nicht, glaube ich, so spontan geil Englisch, und hat sich diesen Trick zurechtgelegt. Und es funktioniert total. Man muss einfach so, with a meaningful face, just a slight smile on your lips. And
ja, then you just das hat er, also and then you das hat er. Und ich glaube, dass das auch
ein yes.
Und das ist auch ein ernsthafter Typ. Tief und sehr ernsthaft. Das ist so einer, den siehst du gerne im Film. Aber so, wenn einer sagt, ey Olli, ich mach eine Party, und einer sagt, ey Christoph Waltz am Telefon, würde gerne auch noch vorbeikommen, würde ich sagen, nee, lass mal gut sein. Weißt du, ehrlich jetzt, weil der wird so da so stehen in der Ecke, der wird so stehen im Flur, Flackerlicht, du holst die Nebelmaschine ran, hast derbe Bohle gemacht, die Freunde feiern mit dir, laufen ein paar Softpornos auf dem Fernseher, alle sind gut drauf. Auf einmal steht Christoph Waltz in der Ecke in so einem Anzug und steht da mit so einem Weißwein und guckt so. Und du weißt genau, der verachtet euch alle und alles da so, ne? Du würdest dich wahnsinnig gerne mal mit ihm unterhalten über seine Arbeit und den ja auch gerne mal. Aber du würdest nicht mit dem, wenn du eine geile Party machst und du willst Exzess und alles machen und denkst so, hier mit Kumpels, und einer sagt, Christoph Waltz hätte Bock rumzukommen, sag ich, nein, Alter, heute nicht. Morgen zum Frühstück, aber nicht heute.
Ja. Ist ein bisschen es so. Funktioniert, wenn man im Ausland ist, funktioniert auf jeden Fall der Christoph Waltz-Trick. Immer, immer geheimnisvoll wirken. Und das nimmt man uns Deutschen auch ab. Also, dass man irgendwas im Schilde führt. Und im Zweifel ist es diese Merkel-Überlegenheit. Das ist wirklich ganz schrecklich, wie sehr einem die Amerikaner um den Hals fallen, weil die halt so gedemütigt sind von ihrem eigenen Präsidenten, dass sie tatsächlich diese seit Jahrzehnten, kommt emotional vom Rest des Landes komplett entkoppelte, kalte Kanzlerin, irgendwie, dass sie das so geil finden, dass wir von Angela Merkel hier regiert werden. Das finden die so geil.
Ich weiß.
Dass ich immer denke, ach komm, ja, lass ich das einfach mal zu, ist ja okay. Aber ja, you have no idea how it really is. It's just like.
Ja, aber trotzdem sind wir für die auch immer noch die looking, momentan, haben die lange nicht gemacht. Deswegen kann man sagen, at the moment they're looking up to us a little bit, because they're thinking everything is fine here. Das, was natürlich nicht wahr. Hier ist ja nicht alles fein und so. Aber in deren Augen gerade.
Ist schon viel mehr fein als bei denen, Alter. Ey. Den ganzen Tag, wenn du CNN erinnern machst, haben die dieses komische Impeachment, das begann ja diese Woche, dieses offizielle Verfahren, und es ist den ganzen Tag wirklich nichts anderes im Fernsehen. Und das ist eine unfassbar langweilige Veranstaltung, und die reden über nichts anderes. Und trotzdem, wenn die Leute dann irgendwann, die schalten dann irgendwann ab, die Leute, und wollen nicht mehr über Trump reden und sagen dann sowas wie, ja, at least it's good, he's good for the economy. Ohne das irgendwie zu belegen, oder irgendwie, ob das stimmt oder nicht, ist egal, weil die sich dann so wegtrösten wollen. Und ich wette, der wird 100%ig nochmal gewählt. Also das die ganze Stimmung, selbst in New York war das so, dass die alle gesagt haben, ja, was willst du machen?
What you gonna do?
Kannst du nichts machen. At least he's good for the economy. Und dann haben die halt, gehen sie so weiter und ignorieren das. Also es ist wirklich
ein strangest
Land.
Es ist ein strangest Land. Und dann auch muss ich sagen, ich hatte eben gerade einen Taxifahrer gehabt. Wir haben einen kurzen Smalltalk gehabt, und er hat mir erzählt, dass er den Krieg in Libyen 2006 miterlebt hat. Und dann erzählt er mir so, er ist geflohen, er ist Taxifahrer, er ist geflohen. Wir haben einen kurzen Smalltalk.
Mit dem Taxi?
Er ist nicht mit dem Taxi, er ist mit seiner Mutter. Er war 13 Jahre alt, als er geflohen ist. Und er meinte, was für eine Todesangst du als 13-Jähriger. Und er meinte, es war ihm irgendwie wichtig, mir zu sagen, dass, ey, die Deutschen vergessen immer, wie geil das denen eigentlich geht. Ey, ihr habt eine Krankenversicherung, hat er zu mir gesagt. Ihr habt eine Krankenversicherung. Weißt du eigentlich, wie gut das ist, dass wir hier eine Krankenversicherung... Und ganz ehrlich, kann man sich echt auch mal ab und zu mal sagen, wir haben eine Krankenversicherung, ne? Alleine so eine kleine blöde Scheißsache, ne? Sich darüber mal zu freuen, dass man sowas hat. Ganz ehrlich. Wie viel Scheiße man in den Hacken hätte, wenn wir das nicht hätten. Auf alle Fälle fällt mir das nur gerade dabei ein. Jan, ich würde noch eine Pause machen, bevor ich meine große... Ich muss mit dir noch was bequatschen. Oder wollen wir das hier? Oder kannst du gerade?
Nee, das machen wir gleich. Terry Gilliam ist gestorben. Terry Jones ist gestorben, nicht Terry Gilliam.
Terry Jones ist gestorben.
Terry Jones ist gestorben, nicht Terry Gilliam. Entschuldigung, Terry Jones gestorben. Reden wir gleich noch ganz kurz drüber. Ich muss noch einen Sketch nach draußen pusten. Lass uns kurz ein Päuschen machen.
Genau, ich möchte auch noch ganz kurz sagen, es ist ein Schweizer Songwriter, habe ich heute Morgen die Nachricht gelesen. Oliver Guss war sein Name als Musiker, Sänger der Aeronauten, ist im Alter von 52 am Herzinfarkt gestorben. Tolle Band gewesen, die Aeronauten. Er selber ein toller Songwriter gewesen. Und ich würde gerne von der, ich glaube, es war die zweite Platte, ich habe diesen Song rauf und runter damals gehört, Schnee, würde ich gerne von den Aeronauten auf die Liste packen. Und dann noch, das war ein Projekt von ihm mit Bernadette Hengst und Knarf Rellem, den Song von der Band Die Zukunft, Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Ich glaube, den hatte Bjarne Mädel schon mal raufgepackt. Kann ich auch, ich toller Musiker gewesen, viel zu früh gestorben. Und nehmt euch mal die Zeit, die beiden ersten Platten von den Aeronauten anzuhören. Kann ich nur kurz sagen, weil ich die ganz, ganz toll fand. So, Fest und Flauschig, Ihr kennt das, Leute. Wir kommen aus dem Urlaub zurück, wir nähern uns langsam wieder an und dann sind wir irgendwann wieder richtig da. Jetzt machen wir eine kleine Pause und dann geht's noch mit der heißen Story ab. Und machen wir die großen fünf noch, Jan?
Ja, mal gucken, wenn wir die Zeit noch haben.
Mal gucken. Du bist so spät gekommen. Bis gleich.
Ja, bis gleich. Wir sind gleich wieder da.
Bin krankgeschrieben, bin gerade aus dem Krankenhaus raus. Träumer, Schlaumer oder wie man halt die Scheiße nennt, Alter. Mir tut der ganze Nacken weh, Alter. Und einen Schock habe ich.
Herzlich willkommen zurück bei Fest und Flauschig. Es ist der 26. Januar. Wir sind wieder da. Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr. Mhm. Ich hab dich echt ein bisschen, weißt du, was ich gerade merke, wenn wir hier so quatschen, was ich vermisst habe? Mit dir kann man über alle Stars reden.
Ja, das stimmt.
Ja, mit dem kann man über alles das
reden. Wie fandst du denn die Bilder von Laura im Playboy? Hast du bestimmt auch geguckt, ne?
Direkt? Ja, die waren okay.
Ist okay.
Die Sache ist einfach, dass die gut aussieht und dass auch alle nervt wahrscheinlich, dass der Wendler die als Freundin hat, weil das bei Männern auch nun mal so ein Konkurrenzdenken ist und sich keiner davon freimacht, dass sie gut aussieht und dass dann auch allen so ein bisschen dann doch egal ist. Man macht sich gerne drüber lustig, Männer, glaube ich, aber tief im heimlich knüppeln sich doch viele dann ein auf die Bilder, weißt du? Und dann aber nach außen hin so, ja, das ist ja das Leben von den beiden, das will ich nicht leben, aber die, oh ja, ja, also die Laura ist schon, ja, muss man schon sagen, also geil, sieht schon ein bisschen ganz geil aus eigentlich.
Ja, aber mein einziger Nachteil ist halt, die ist halt 19 Jahre alt und ich weiß einfach nicht, wie soll das, also jenseits von, ich liebe dich.
Also wenn du Biochemie studierst, dann ist das doch ein toller Partner, wenn du irgendwie
ja,
so,
aber
wenn
ganz,
du mal einen Ausgleich
ehrlich,
brauchst.
Ja, aber wie lange hält das denn? Ist dem Wendler das nicht irgendwann, der ist doch nicht so völlig daneben. Andererseits hat er sich mit dem Laptop seinen Pimmel irrigiert, fotografiert und das irgendwie verbreitet und irgendwie nach draußen gekommen.
Also Lolita Matthäus, ne? Oder eine von diesen jungen Bitches, die Matthäus mal eine Zeit lang hatte. Die hat gesagt in die Kamera, Liebe kennt keine Grenzen. Und da war die auch so 19 oder 20 und Matthäus schon 48. Und das ist das
Sag mal,
Ding.
Ey, das ist irgendwie in meiner Peer Group gerade, war gerade gar nicht Lars Eidingers Aldi-Tüte. So war zwar auch ein Ding, aber ich glaube nicht so ein großes Ding. Aber ganz viele Leute aus meinem ehemaligen beruflichen Umfeld aus der Fernsehsendung haben sich alte Udo Lindenberg-Texte rausgesucht und haben festgestellt, dass der ganz schön verdächtig oft von irgendwie Sex mit 14-Jährigen fabuliert hat.
Das ist richtig.
Und ist das jetzt Kunstfigur? Ist das, muss man da Werk und Autor trennen? Olli, sag mal, du hast doch einen Zugang zu so Hamburger.
Alter, da kann ich dir mal eine Legende. Ja, aber ganz ehrlich, versaute Schlagertexte und Texte generell, wo wollen wir da anfangen? Willst du mal das Frühwerk von Roland Kaiser dir mal angucken? Habe ich dir mal erzählt, blutjunges
ja,
Blut.
Ja, ja, ja.
Und dann gibt's auch von Udo Lindenberg wieder, ja, sie will 14. Und eigentlich, Liebe ist doch egal, Liebe kennt doch keine Grenzen. In den Köpfen ist doch alles, finde ich auch nicht geil. Waren auch nie die Nummern, die ich mir angehört habe. Und war meiner Meinung nach auch schon der Besoffene vom Alkohol gezeichnete Udo Lindenberg, der das heute nicht mehr machen würde. Was daran war es und ob das, das finde ich dann auch immer, also weißt du was, also da, mich darüber jetzt so wirklich ernsthaft über sein Sexualkopfbild oder so zu urteilen, das finde ich dann doch irgendwie ein bisschen zu, geht mir dann zu weiß. Ich kann nur sagen, dass ich so eine Songs immer eklig finde. Schon immer.
Ja,
dass ich, also bei allem Scheiß, ich mache ja selber auch, ich liebe ja auch mal ein geiles, zünftiges Gaglied oder so, aber dann auch nur, weil es so dumm ist, weil ich jetzt auch bescheuert war und nicht, weil ich irgendwie eine Philosophie von, also ist ja was ganz anderes auch, aber diese Lieder generell, da gibt es so viel Sachen, wo es sich echt zusammenzieht und auch, und wir sind hier nur bei deutschsprachigen Künstlern, wo wir Texte verstehen, dieses, ich immer noch klassisch dieses Lied, la 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 la, I wanna push you until you sweat and when you sweat and cry, I wanna push you more. Weißt du, das ist so eine absolute Rape-Fantasie gewesen und das ist ungeile Mucke und ich finde auch sowas, ich weiß ja nicht, sowas findest du heutzutage leider im Hip-Hop, finde ich ganz viel sowas und da kann man das aber nicht angreifen, weil wenn man das macht, dann versteht man ja die Kunstform nicht, da ist das nämlich eine Kunstform, aber bei Udo Lindenberg, bei Songs aus den 70ern, da müssen wir jetzt sagen, was für ein gieriger Alt, also deswegen würde ich mich da ein bisschen vorsichtig halten mit beurteilen, ja. Ne? Ich finde, das ist einfach kein gutes Stilmittel, Lieder über die Gier nach
Sex mit 14-Jährigen.
Ja. Ja.
Das ist eigentlich ziemlich eklig.
Ja, aber
wo wir gerade bei Sex mit bei Sex sind, ich muss noch einen Tipp loswerden. War gestern Abend noch, also wirklich gestern Abend noch im Comedy Cellar in
du also lebst ein kleinen, Leben, Alter. Du.
Gestern Abend noch und da habe ich eine Comedienne gesehen, die da aufgetreten ist und ihr neues Programm irgendwie ausprobiert oder 10 Minuten und die hat ein Netflix Special, das habe ich mir auf dem Rückflug angeguckt und zwar heißt sie Nikki Glaser, also Nikki N-E-I-K-K-I und dann Glaser wie Glaser und ich sag mal so, das sollte man sich mal anschauen, das ist wirklich, also wer Lust hat, gerne auch als Pärchen sich das mal anzugucken, das ist wirklich sehr lustig, es ist sehr sexuell. Und es ist sehr, letztlich ist es so wie Louis C.K. nur andersrum und du merkst, es scheint halt sehr viel Wirklichkeit durch und es geht sehr viel um Geschlechtsverkehr, aber es macht sehr großen Spaß, weil das so unglaublich ungehemmt und direkt ist, sich das anzuschauen.
Du hast irgendwas, Jan, irgendwie hast du was wahnsinnig Sachliches heute in deiner Stimme. Vielleicht liegt es daran, dass wirklich gerade die ganze Last, diese Sendelast, weißt du, dieses immer auf Sendebewusstsein, dass das vielleicht jetzt gerade wirklich mal ein bisschen, dass der Funkmast da gerade mal eingefahren ist auf deinem Kopf, ja, weißt
ohne
du?
Ohne Scheiß, das ist wirklich.
Der Funkmast ist im Kopf drin, der ist reingefahren, oder? Das ist
mega geil. Und ich habe gedacht, ich bin nicht mehr so richtig in den Themen drin und sowas, aber ich bin genauso in den scheiß Themen wie vorher auch drin. Ich weiß alles, was passiert ist, von vorne bis hinten.
Aber alles. Es nimmt dich nicht mehr so mit oder du denkst nicht mehr, oh, darüber müssen wir was machen oder da, oh, das wird gut für die nächste Sendung. Du denkst nicht mehr so gerade. Du lässt
Ich habe das Gefühl, dass wir in den nächsten Dreivierteljahr, bis meine Sendung im Oktober geht ja wieder los, die Fernsehsendung, dass wir bis dahin, dass das hier ein High-Energy-Power-Podcast wird.
So eine Ansage, ne, bringt normalerweise ich und dann geht's voll in die Hose in die andere Richtung. Du weißt, was solche Prophezeiungen eigentlich bedeuten, nämlich genau das Gegenteil.
Ja, nee, aber ich habe das Gefühl, dass hier wahnsinnig viel Energie freigesetzt wird, weil die sonst nirgendwo hinkommt. Ich mache ja noch rede ich nicht drüber, aber ich gebe noch ein großes anderes Projekt, was ich nebenbei mache, aber das funktioniert anders und hier ist irgendwie, hier wird der Dampf abgelassen, ganz ehrlich. Es wird so sein. Ich weiß jetzt schon, hier wird der Dampf abgelassen.
Du meinst, das ist so ein Dampfplauderer, du wirst wieder mehr so ein bisschen hier Brüllberger-mäßig auch, oder so deine Meinung?
Ja, es wird wieder schlimm, es wird Comedy-lastiger wieder, es wird anstrengender für alle, es wird auch für dich anstrengender wahrscheinlich.
Wirklich?
Dann streiten wir uns im Sommer, bis zum Sommer zerstreiten wir uns.
Wirklich?
Aber dann kommen wir aber wieder zusammen. Weil du dich mit irgendjemand anders,
das ist ja, meistens kommt man wieder zusammen, dass man sich über jemand anders wieder verbündet, mit dem man sich gleichzeitig streitet. Dann werden wir beide vielleicht haben wir beide.
Mit wem?
Lass mich raten, einer da aus deiner Kölner Ecke, weil ich habe keine natürlichen Feinde, aber außer.
Weil du in der du stehst in der Nahrungskette ganz oben. Ich habe keine natürlichen Feinde, ich bin ganz oben. Ich fresse, ich werde nicht
der gefressen. Löwe, der weiße Hai und Olli Schulz haben keine natürlichen Feinde. Das ist die große Faustregel.
Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt soweit. Nee, ich glaube nicht. Nee. Olli, wir haben noch zwei Sachen, die wir sagen müssen. Erstmal,
wir müssen noch mal reden. Wir müssen über die Kohle.
Du hast eine tolle Geschichte.
Die erzähle ich nächstes Mal.
Das kannst du nicht machen.
Doch.
Nein, das kannst du nicht machen.
Doch.
Nein.
Doch. Versuch sie doch rauszufinden.
Du hast eine neue Beziehung.
Wir reden jetzt erstmal über unseren Spendenmarathon, der jetzt zu Ende gegangen ist, um wie viel Geld wir
eingenommen
haben.
Also willst du jetzt nicht mich und die Leute hier baumeln lassen? Ich will das schon wissen, was jetzt da passiert ist in den letzten 4 Wochen.
Ja, das kommt auch noch.
Aber ich habe das Gefühl, es ist was Großes. Es ist nicht wie sonst, dass wir nur behaupten, es hat sich was
verändert. Wir haben 53.000 Euro und 53.520 Euro eingenommen. Und es gibt mir jetzt Zeit, sich zu bedanken dafür, bei allen Hörern und allen Leuten, die uns uns Kohle auf unser Konto überwiesen haben und dass wir das Geld aufteilen konnten, ist wahnsinnig gut, Jan. Und ich weiß nicht, wie wir das Jahr davor hatten, aber das ist eine Menge Holz, muss man sagen. Dafür, dass wir jetzt auch nicht so leidenschaftliche Typen sind, die ganze Zeit hier die Werbetrommel und wir sind auch beide nicht auf Instagram, haben die Leute eine Menge Kohle reingepowert. Und dafür können wir uns einfach mal bedanken, oder?
Ja, also wir haben die unsere Weihnachtsfolge, haben wir alle Einnahmen, die wir da generiert haben, sind in einen großen Topf geflossen. Wir haben noch ein paar Auktionen gestartet und einige Leute haben auch sowas überwiesen. Alles, was wir eingenommen haben, die 53.520 Euro, was ein unglaublich großer Betrag ist für so eine kleine, schmierige
Sendung.
Show wie unsere, wird durch vier geteilt und geht zu gleichen Teilen an meine beiden Spendenzwecke. Das ist einmal die Kriegsgräberfürsorge. Da werden Gräber im Ausland gepflegt. Es gibt Begegnungsstätten, wo Leute aus verschiedenen Ländern sich über die Vergangenheit unterhalten und das alles mit dem Ziel, dass es keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr gibt. Also ein aktueller Grund, aktueller denn je. Was hast du?
Ich hatte eine Seniorenhilfe, da hatte ich gespendet einmal, die heißt Lichtblick und da geht ein Teil meines Geldes hin, was ich wahnsinnig gut finde, weil es viele verarmte alte Menschen gibt und die helfen denen und ich fand das einfach eine gute Einrichtung. Ich habe mir das angeguckt und dann entscheide ich mich dafür und ich glaube, dass das eine gute Entscheidung war. Und der Deutsche Naturbund kriegt von mir, die haben mir geschrieben, Naturschutzbund, und da kriege ich jetzt die Möglichkeit, selber noch zu überlegen, für welches Projekt ich das Geld zur Verfügung stellen möchte. Die binden mich mit ein. Es gibt das sogenannte Havel-Projekt, lese ich gerade. Das lese ich mir in Ruhe alles durch. Das sage ich beim nächsten Mal. Oder ich melde mich mal persönlich da. Ich rufe da mal an, da ist eine Nummer bei. Und dann lasse ich mich mal beraten, wofür wir das Geld genau spenden. Jedenfalls
und mein super. Letztes 25% geht noch an den VVN BDA, den Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Auch Erinnerungsarbeit an das, was früher war, damit das nicht nochmal passiert, aus einer ganz anderen politischen Richtung. Und wenn man die Kriegsgräberfürsorge unterstützt, dann sollte man auch auf der anderen Seite unterstützen. Und genau, und übrigens, weil morgen ist der 27. Januar, 75 Jahre Befreiung von Auschwitz. Ich war in New York im Museum of Jewish Heritage, ein großes jüdisches Museum an der Südspitze Manhattans, ein ganz tolles Museum, was seit letztem Jahr eine große Auschwitz, eine wirklich ausgedehnte Auschwitz-Ausstellung hat. Es war ein bisschen makaber, weil sie da wirklich einzelne Exponate aus Auschwitz hingefahren haben und ausgestellt haben. Also so ein einfacher Damenschuh, der in so einem Glaskasten war, der dann eben von einem der Opfer stammte, das den da abgenommen wurde und jetzt die letzten 70, 75 Jahre in Auschwitz lagerte und dann nach New York gekarrt wurde, um dann da ausgestellt zu werden vor der Tür des Museums einer dieser alten Eisenbahnwaggons. Und das fand ich faszinierend, weil man kennt das ja nur aus diesen Filmen immer, diese Viehwaggons, in denen die Menschen damals transportiert wurden. Und da haben sie echt einen so einen alten Reichsbahnwagen aus dem Jahr 1927, mit dem damals eben Millionen Menschen in die Konzentrationslager gekarrt wurden, haben sie vor das Museum gestellt. Und es war mir gar nicht klar, was für ein unglaublich großes Ding das ist, also wie unglaublich groß das war, dann aber auch wieder unglaublich klein, weil da sehr viele Menschen reingequetscht waren und wie hoch die Dinger waren, also alleine beim Aussteigen, was da für Szenen sich abgespielt haben müssen, also das ist eine ganz irre beeindruckende Ausstellung und morgen ist der 27., morgen ist der 75. Jahrestag mit einer großen Feier in der Gedenkstätte in Auschwitz und ich habe eine Bitte, ich weiß nicht genau,
an mich.
Nein, an dich nicht, nur, aber ich bin seit vielen Jahren der Gedenkstätte in Auschwitz, das ist eine multinationale Truppe, da sind viele Leute aus ganz verschiedenen Ländern, die da irgendwie die Führungen machen und die Webseite aufrechterhalten, Broschüren drucken, dafür sorgen, dass da nichts passiert und eben die Gedenkarbeit da weiter laufen lassen. Und die wünschen sich wahnsinnig, dass sie über die Millionen Follower kommen bei Twitter. Und das ist ganz toll, denen zu folgen, weil die nicht nur über die Gedenkstätte informieren, sondern auch über die Leute, die Einzelschicksale, die da mit dranhängen und versuchen, den Leuten ein Gesicht zu geben, zumindest den wenigen, zu denen man Unterlagen hat. Und es lohnt sich sehr. Auschwitz Museum ist der Twitter-Account. Und wer den folgt, hilft zumindest, oder zumindest sich...
Supportet ihn auf alle Fälle.
Supportet, das ist nicht das richtige Wort, sondern it's all about awareness und
ja, man darf das nicht sagen, weil das wieder falsch klingt, wenn man supportet. Damit meint man nur unterstützt eigentlich, aber das ist auch wichtig, dass man das immer alles richtig ausdrückt, ne? Schwierige Zeiten, ja,
wann ist zum Beispiel der richtige Moment, das seinen Kindern zu erzählen? Das frage ich mich die ganze Zeit. Also kam das bei dir schon vor? Habt ihr das schon mal irgendwie drüber
gesprochen? Wir haben schon drüber geredet. Wir haben noch nicht über Einzelheiten, aber ich habe mit meiner Tochter darüber schon geredet, ja.
Ja.
Und zwar gerade in den letzten Jahr, so überall, wurde das so Thema, auch weil meine Tochter das beschäftigt. Und da haben wir darüber geredet. Und dann.
Wie ist sie denn da drauf gekommen? Wegen den Stolpersteinen? Weil sowas ist bei mir.
Also Stolpersteine war eine Sache, aber dann auch, glaube ich, so, dass das irgendwann mal auch so, auch zeitliche Sachen, wie diese AfD-Geschichte, die ja wirklich war. Ich habe ja mal diese Geschichte erzählt, dass meine Tochter mal einen AfD-Ballon in die Hand gedrückt bekommen hat, da, weißt du? Und ich ihr dann erklären musste, aber nur mal ganz kurz, was es politisch alles gibt. Und dann irgendwann kommst du ganz klar auf Nazis, kommst auf Faschismus und da so und versuchst das dem Kind zu erklären. Ich habe jetzt noch nicht die grausamen Einzelheiten. Ich weiß auch nicht, warum man das einem Kind erzählen sollte, sondern man versucht das auf einfache Art und Weise. Und das ist eine ganz einfache. So schwer ist das gar nicht, einem kleinen Kind das erstmal zu erklären, finde ich.
Aber es ist, wenn man es versucht, so runterzubrechen, finde ich das so monströs. Weil es klingt wie so ein ganz schlimmes, ganz weit entferntes Märchen, was gar nicht wahr sein kann, weißt du, weil es so, wenn du das so kindgerecht versuchst runterzubrechen, klingt das wirklich wie so eine schreckliche Grimm-Story und es wird eigentlich erst dann, glaube ich, greifbar, wenn man es so ein bisschen persönlicher macht. Ich habe ein ganz tolles Buch mir gekauft und habe das noch nicht gelesen mit Kindern, aber habe es mir vorgenommen und zwar das Tagebuch der Anne Frank gibt's als Comic und das ist ich habe es mir durchgelesen selbst. Ja. Es ist super gut von Ari Vollmann und David Polonsky.
Richtig super ist das, habe ich auch schon gesehen, super.
Erschienen im S. Fischer Verlag, kostet 20 Euro und es ist ein Megabuch und gerade wenn man so Kinder hat zwischen, keine Ahnung, 8, 9, 10, 11, also kurz vor der Pubertät und das so langsam irgendwie Thema wird und man das irgendwie interessant findet, darüber zu sprechen, ist das ein super, glaube ich, ein gutes Buch.
Ja.
Ich berichte, was passiert, wenn ich das mal vorgelesen habe. Aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, weil man es dann greifen kann und weil das dann eben nicht so abstrakt ist, wie da wurden 6 Millionen Menschen einfach so umgebracht, sondern deswegen finde ich Stolpersteine auch immer so gut, weil es so wenig abstrakt ist. Naja, gut, das nur kurz als hinten dran fügen, auch weil es morgen ist und weil es aktuell diese Woche betrifft und morgen wird ein riesiges Zelt aufgebaut vor dem Verdichtungslager der Gedenkstätte in Birkenau, wo dann alle drunter sitzen und heute hat der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Yad Vashem, der Gedenkstätte in Jerusalem in Israel, für die Opfer der Shoah eine Rede gehalten als erster deutscher Präsident auf Englisch. Habe ich allerdings noch nicht den Text mir angeguckt, aber war wohl irgendwie, war glaube ich ganz gut. Hat sich aber ein bisschen entschuldigt für Deutschland, weil wir es nicht gepackt haben, bis heute das so richtig verschwinden zu lassen mit dem Antisemitismus und dem Nazitum. Naja, gut. Sorry, Nazi. Wieder Nazi. Oh, we are back again, back in the game.
Nazi Jan 2020. Ist back. Da haben die Leute, die dachten so, oh, hoffentlich kommt.
Nazi Jan ist back, genau.
Hast du auch was Lockeres, Leichtes mal gesehen, was zum Lachen oder so? Hast du mal gelacht?
Halt die Fresse,
Hast du in den letzten 2-3 Wochen auch mal gelacht?
Ehrlich, ich habe gelacht, als ich bei Spotify oben gewesen bin.
Und das Büro gesehen habe.
Das Büro gesehen habe und mich gleichzeitig nochmal vergewissert habe, wie dann eigentlich die Aktienpreise stehen, da muss ich über diese Differenz zwischen diesem unglaublichen Büro und den dann doch einigermaßen -8%, glaube ich, seit dem Ausgabekurs Aktienpreise, da muss ich dann ein bisschen drüber lachen. Nee, ich habe viel gelacht, ich habe sehr viel gelacht, super viel gelacht habe ich, fast zu viel gelacht. Was jetzt denn?
Jan, ich habe seit zwei Wochen wieder einen Hund. Ich habe tatsächlich wieder einen Hund. Er ist 4,5 Jahre alt. Es ist ein Mischling. Ich habe ihn aus einer Rettungsstation geholt, beziehungsweise er kommt aus Rumänien und er heißt Juri und er ist mein absoluter Goldschatz. Und ich habe ihn schon mehr als alle Familienmitglieder in mein Herz geschlossen. Wirklich, es ist ein total ängstlicher Mischling. Es ist ein hellbeischer Hund, sage ich mal. Ein bisschen kleiner als mein alter Münsterländer. Leute, die die Sendung öfter hören, wissen, dass ich mal davon erzählt habe, dass ich schon mal einen Hund hatte. Das ist genau 10 Jahre her. Gestern habe ich, und das war wirklich, und es klingt so, ich fühle mich wie so eine Frau irgendwie so in Brandenburg, die mit ihrem Hund allein in so einer Backsteinwohnung wohnt und das Profilbild, aber ich hatte das Profilbild von meinem alten Hund ausgetauscht gegen das neue, den ich noch 10 Jahre da drin hatte.
Und, oh nein.
Ich bin tatsächlich nicht mehr Single. Ich habe wieder einen Hund. Ich habe den Juri an meiner Seite jetzt. Ich habe ihn Juri genannt. Vorher hieß er Jojo. Und Jojo fand ich jetzt wirklich irgendwie ein Scheißname für einen Hund. Und Juri ist irgendwie, er sieht auch aus wie ein Juri. Und er ist so ein guter Typ. Aber weißt du, ich bin 10 Jahre nicht in dieser Hundewelt gewesen. Und du gehst den ersten Tag mit deinem neuen Hund Gassi und du bist sofort wieder drin. Dein Weltbild ändert sich. Du hast auf einmal wieder Liebe für die Lebewesen, für diesen Hund auf alle Fälle. Du triffst Leute mit Hund draußen, unterhältst dich wieder mit Menschen. Berlin erscheint dir auf einmal wieder als wie ein sinnvoller Ort, weil du mit Leuten dich unterhältst, die auch einen Hund haben. Und das ganze Ding hat mir so gut getan. Die muss ich mal ganz kurz persönlich sagen. Zwei Wochen stehe ich jeden Morgen viel lieber auf, als wenn ich meine Tochter in die Schule fahre, mit diesem Hund Gassi zu gehen. Weil ich einfach denke, die ist schon 10, das mache ich jetzt schon so lange für die. Der Hund hat es jetzt auch mal verdient. Also bringe ich den morgens, stehe ich noch früher auf. Und er hat eine harte Zeit. Er war über 2 Jahre im Tierheim und er ist wahnsinnig ängstlich. Es ist wahnsinnig schwer mit ihm gerade über die Straße zu gehen. Aber er kommt aus Rumänien. Neulich sind wir das erste Mal U-Bahn gefahren. Da hat er eine Gitarre rausgeholt und hat wahnsinnig gut Gypsy Jazz gespielt. Und wir haben in einer Stunde 50 Euro irgendwie. Und da hat der alte Django Reinhardt jetzt gespielt.
Und für mich. Das kann der Juri alles.
Das kann er alles. Und jetzt muss ich, dafür will ich hassen. Aber ich hasse trotzdem auch Hundebesitzer. Ich merke auch wieder, warum ich so lange keinen Hund hatte. Jeder Hundebesitzer weiß alles besser. Jeder gibt dir Tipps. Jeder weiß alles über Ernährung. Jeder erklärt dir, wie Hunde funktioniert. Jeder sagt dir auch was anderes. Und dann war ich zum ersten Mal mit Juri in so einem freilaufenden Gehege. Das gibt es hier öfter in Berlin, wo dann immer die Typen und Frauen rumstehen und immer genau die Vollzeit-Hundebesitzer, die nur noch so graue Jacken tragen und da die Hundeleine quer drüber haben und dann irgendwie die Finger gelb vom Nikotin und die stehen alle bei der Bank, bei dem Mülleimer, während die Hunde sich gegenseitig jagen und sitzen da und es gibt 3-4 Gattungen von Hundebesitzer, die siehst du immer, die wird es immer geben. Besitzer ein, männlicher Besitzer mit einem zu dollen, nicht gut abgerichteten Schäferhund, Rottweiler oder irgendeinem anderen, um sein eigenes Ego durch diesen Hund zu stärken und hat den Hund nur so semi-gut in der Kontrolle. Da beißt so ein Hund so einen anderen Hund, der Typ so, ihr Hund beißt meinen Hund. Er so, nee, der beißt nicht, der schnappt nur ab. Das ist eine... Also dann
lieb, also das ist ein Zeichen für Anerkennung. Das ist, der schnappt nur ab,
der beißt nicht, der schnappt nur ab. Und das sind... erstmal die Leute findest du immer da. Immer Männer mit dem Hund, der irgendwie, den sie nicht richtig unter Kontrolle haben und denen da auch ein bisschen scheißegal ist. Die nur haben, damit die eine Dose Bier im Park trinken können und der Hund da irgendwie rumläuft und die anderen Hunde tyrannisiert. Dann auch vor allem in West-Berlin, wo ich wohne, auch immer gerne eine Frau jenseits der 50, 60, die mal lange das Fuckable Bitch mitgespielt hat. Hier Rich und so und irgendwie hier und da. Und dann ihre ganze, irgendwann gemerkt hat, sie kommt nicht mehr mit diesem Ding klar. Oder die Männer stehen, fand das aber lange Zeit gut, dieses Luxusleben und so, gibt's viele, den siehst du so an, auch schon ein paar Operationen gehabt und so und dann irgendwann klappt das alles nicht mehr, dann stehen die Typen nicht mehr auf sie so, keine Ahnung, und dann wenden sie sich von diesem Leben ab und sind nur noch Hundefans, dann ist nur noch alles auf der Fokus auf dem Hund und dann schimpfen die auf das Leben, was sie selber 40 Jahre gelebt haben und sagen aber, ach, diese ganze materielle Welt, ich mag das ja alles nicht, und tragen aber noch einen Pelzmantel aus der guten alten Zeit und erzählen aber, dass das alles schlecht war, und dann gibt's auch immer, ein Typen oder ein Mädchen, Student, hat nebenbei angefangen, aushilfsmäßig die Hunde irgendwie von anderen Leuten, so Hundesitter zu machen und hat das Studium dann geschmissen und hat sich irgendwann Susis Hundeservice auf den Wagen geschrieben und ist völlig, er ist irgendwie völlig übermüde mit dicken Augen, mit 8 Hunden steht die dann da und macht das den ganzen Tag für irgendwelche Leute, die arbeiten müssen und eigentlich gar keinen Bezug zu ihrem Hund haben, weil Susi mit ihren Wagen die ganze Zeit mit dem Hund unterwegs ist und holen den Hund dann abends ab oder so. Und das sind immer diese gleichen Gruppierungen, die du da triffst. Trotzdem, ich liebe es gerade. Es ist wirklich richtig gut.
Ja, ach, mega. Das freut mich total für dich. Wird er denn auch Teil der Sendung? Also sind wir dann wie TKKG, dass wir auch einen Hund mit dabei haben? Wieso, ist doch mega.
Jan und Olli und Juri.
Und Juri der Hund. Juri, der Podcast-Hund.
Wir sind die erste Sendung mit dem Podcast-Hund. Das ist doch mega.
Nee, bitte nicht, Alter. Dann kommt dann Martin Rütter und dann werden wir attraktiv für Hunde.
Die Sendung mit dem Wuff. Ey!
Alter, denk mal nach, Alter. Wuff, wuff. Und das Logo wird auch so ein Hund, Alter. Bitte nicht, ey.
Fest und ganz ehrlich. Flauschig. Ey, mega. Naja, auf alle Fälle, ey, Jan,
nein.
Ich weiß nicht, wie das
nein, bitte nicht.
Bist du eigentlich ein Typ, das weiß ich nicht so ganz genau. Für dich ist Tier ein unterniederes Lebewesen. Ja. Und du hast
nein,
wieder eine.
Tier, habt ihr etwa. Ganz im Gegenteil, Tier ist für mich auf Augenhöhe und deswegen finde ich das nicht statthaft, ein Tier einfach an der Leine zu halten oder
so ein kleines Sklaven. So ein kleines Sklaven.
Ein Tier unterzuordnen unter meine Lebensverhältnisse. Und für mich sollen Tiere frei sein, da in ihren, wo sie herkommen, wo sie auch hingehören. Ich möchte mit Tieren höchstens was zu tun haben, dass wir gegenseitig Respekt voneinander haben, wenn wir im Wald irgendwie gemeinsam jagen. Also keine Ahnung, ich würde mit Luchsen zum Beispiel, wenn ich in so einem deutschen Wald ausgesetzt werden würde, ich würde mich relativ schnell auf Augenhöhe mit Luchsen befinden, weil ich mich mit denen auf so eine kumpelmäßige Art anfreunden, also nicht direkt anfreunden, aber wir hätten Respekt voneinander. Wir beide wüssten, der Wald ist groß genug für uns beide.
Aber Hunde lieben Menschen und Menschen lieben Hunde und das ist einfach das ist eine uralte Geschichte, eine uralte Freundschaft. Nein. Es gibt eine, doch, ist es, Jan, ist es.
Und ja, weil der Mensch, das ist keine Freundschaft, Alter. Der Mensch hat den Hund so gezogen. Ganz ehrlich, Juri, ich würde Juri gerne mal kennenlernen und so und wir können auch meinetwegen Podcast-Hunde.
Aber was ist denn das jetzt für eine derbe, dumme, der Mensch hat sich den Hund irgendwann zu eigen gemacht.
Der Mensch hat sich den Hund ausgedacht, Alter. Genau wie die Kuh oder das Pferd, ist doch klar.
Ja,
ist
aber es ist auch ein gutes Tier. Na, und da haben wir uns einen guten Freund ausgesucht. Wenn es mit Menschen nicht mehr weitergeht, hast du halt einen guten Hund als Freund. Das ist gut. Es gibt eine tolle Doku, die könnt ihr auf YouTube gucken. Hunde, die besten Freunde des Menschen. So eine süße Doku. Da gibt es, wie gesagt, auf YouTube. Ganz, ganz toll. Und ey Jan, das ist so eine Befreiung wieder mit Hund, weil die Leute, du kannst nicht mehr so viel machen, du bist wieder eingeschränkter, du gehst nicht so oft weg und kriegst auch nicht so oft Besuch und willst das auch gar nicht, weil du bist mit deinem Tier erstmal zugange. Das wird eine harte Zeit übrigens. Der Typ hat 2 Jahre im Tierheim gelebt, es wird noch eine harte Zeit, ihn zu erziehen, weil er schon 5 Jahre ist. Da muss ich mir richtig Zeit nehmen, damit das ein glücklicher Hund wird. Ganz ehrlich jetzt mal.
Hat er denn so Macken? Ist irgendwas Schlimmes mit dem?
Gestern, heute war ein Mann mit Gehstock, der ist entgegengekommen, der ist ja so klein auf den Boden gegangen. Ich bin mir ziemlich sicher, der wurde mit dem Stock geschlagen oder so. Keine Ahnung, auf alle Fälle. Dem wurde auch der Schwanz abgehackt. Der hat keinen Schwanz mehr. Hinten, der Puschel ist weg. Der hat nur so einen kleinen Puschel hinten. Aber das macht alles nichts. Trotzdem ist das so, ey, wenn der da nicht rausgeholt worden wäre von so einer Tierrettung, ne, also Tierhilfe, dann wäre der irgendwann auch eingegangen da. Weil ich habe Videos gesehen von 2018, habe mir das alles genau angeguckt im Tierheim. Da war der total lebensfroh und glücklich. Und 2019 ist der kaum noch aus so einer Hütte rausgekommen. Wirklich so ängstlich und so verschüchtert. Und das ist und der Hund hat wirklich so eine harte Zeit hinter sich. Und wenn ich mich dem überbeuge, dann geht er so flach auf den Boden, weil er Angst hat, geschlagen zu werden. Und du spürst diesem Tier an. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich mich aufspielen will, als ich rette dieses Tier. Ich wollte schon lange wieder einen Hund haben. Aber wenn du das merkst, du spürst das ja. Du spürst das. Das ist kein Happy Hund, der jetzt gerade so rumhüpft. Der hat die ersten 3 Tage nur geschlafen. Weil der war erst bei einer Vermittlung noch. Der kommt aus Rumänien. Der ist Auto gefahren. Der hat mir das ganze Auto voll gekotzt. Der kennt das alles gar nicht. Und ich bin jetzt mit diesem Tier, das echt geschunden wurde, und verbringe 24 Stunden mit dem eigentlich so. Ne? Und das tut
Wo ist er jetzt denn eigentlich gerade? Hast du denn mit dem Studio da sitzt?
Nee, jetzt ist er zu Hause natürlich. Jetzt ist er zu Hause
gerade. Und scheißt der nicht in die Bude da? Oder?
Nein, der Stubenrein. Das ist er komischerweise. Ich kenne seine ganze Geschichte nicht. Man weiß nur, dass er irgendwann seit 2017 im Tierheim ist. 2015 ist er geboren worden. Und ich muss jetzt so herausfinden, wie die Geschichte dieses Tier, also beziehungsweise ich werde es nicht herausfinden, aber er hat ein paar Macken, ein paar kleine. Aber wenn der bellt, das ist das süßeste Bellen, was ich je gehört habe, weil das so ein schutzloses Bellen, der greift auch keinen an. Das ist wirklich ein Herz. Und da kann ich jetzt noch nicht mehr so richtig geile Witze drüber machen. Erst wenn ich mich richtig an den gewöhnt habe, weil ich das noch so spüre, was für eine Angst der hat, gerade draußen zu sein und so. Ach ja, guck mal hier. Das war.
Ja, aber ist doch so ein bisschen so ein. Der passt doch, ey, persönlichkeitsmäßig passt er doch ganz gut eigentlich auch bei uns in die Runde. Sind wir nicht auch so ein bisschen ängstlich vor allem, was da draußen ist? Auch nicht irgendwie geschlagene.
Wir sind auch geschlagene Hunde.
Vernarbte Seelen und
ich habe einen guten Titel. Nee, einen guten Titel für die Sendung.
Sag mal.
Ich kann den Schmerz nicht mehr fühlen. Was hältst du davon? Als positiv am Anfang auf das neue Jahr.
Ich kann den Schmerz nicht mehr fühlen. Ich glaube, das werden die Leute lieben, so mit sowas ins Jahr reinzukommen. Ich glaube, das.
Aber das ist doch eigentlich positiv fürs neue. Ich kann den Schmerz nicht mehr fühlen.
Diese ganzen gewaxten Bitches, die jetzt auf dem Laufband sich wieder fit und geil machen für den Frühling, wenn die Sendung hören, ich kann den Schmerz nicht mehr fühlen.
Die hören uns doch schon lange nicht mehr. Wir haben uns viel zu sehr über Blogger, Instagrammer und diesen ganzen Fickern lustig gemacht, dass die uns noch hören. Da haben wir.
Ist Waxing überhaupt noch ein Ding? In New York habe ich festgestellt, Waxing ist gar nicht mehr angesagt. Regrowing. Es ist wieder, der Busch ist wieder im Kommen. Ist wirklich wahr.
Finde ich viel geiler. Bei Männern, Frauen, Busch, kannst du wie beim Tannenbaum mal so einen kleinen Snickers reinhängen oder so.
Kannst du so kleine Pandora-Anhängerchen, kannst du so ein Kleeblatt mit reinflechten?
Ja, genau. Weißt du, dass er mal früher war mehr Lametta. Kannst du da auch noch reinballern? Kannst du alles machen? Ein paar Kerzen. Ist doch witzig. Ändert sich alles wieder. Momentan bin ich auch lieber jemand, der sich das anschaut. Ich glaube auch, was du sagst. 2020, nee, wir machen nicht. Ich kann den Schmerz nicht mehr fühlen. Die geplatzt Knoten, das war also damit warst du schon viel näher dran, Jan, eigentlich. Lass die Knoten platzen, heißt die Sendung von heute.
Lass die Knoten platzen, alles klar. Okay, ja, ist auch positiver. Ich erzähle noch eine positive Geschichte, dann machen wir Schluss, okay?
Warte mal, bevor du anfängst, weil ich habe da so eine, wir haben so eine tolle Musik.
Das Was
die,
denn?
Das lieben,
zeig mal, das lieben die Leute.
Das
ne?
lieben ja, die lieben. Leute, wenn ich. Na komm, wo ist er denn?
Ja, zeig mal, wo ist es denn?
Ja.
Leute, fest und flauschig, Ausgabe 1 im Jahr 2020. Ich war, letzte Woche habe ich ein, bin ich durch die Stadt gelaufen und mit Begleitung und in New York und auf einmal, ich war dann am Rockefeller Center zufällig und treffe vorm Rockefeller Fred Armisen. Kennst du Fred Armisen, ne?
Nee, wie ist das nochmal?
Portlandia, der Typ, der diese Drum-Comedy
ja,
gemacht
klar.
hat.
Ja, klar, ja, ja, ja.
Fred Armisen. Und wir quatschen kurz und meine Begleitung quatscht ihn an und dann dreht er sich zu mir um und fängt auf einmal an, mit mir auf Deutsch zu sprechen.
Echt?
Oh, ich dachte, er weiß nicht, wer ich bin. Ich habe gedacht, also warum, woher soll er auch wissen, wer ich bin? Woher ja. auch? Auf einmal fängt er an, ohne dass ich vorgestellt wurde, einfach nur so fängt er an, mit mir Deutsch zu sprechen und hat eine halbe Stunde nicht aufgehört, mit mir Deutsch zu reden.
Wie krass. Aber hat er dich auch erkannt oder wusste er nur, dass du Deutscher bist und wollte Deutsch reden?
So, und er hat gesagt, er weiß, was ich mache und weiß, kennt das. Ja. Entweder war es ein Riesenprank, der mir gespielt wurde von meiner Begleitung, oder das stimmt tatsächlich. Und vor allem fing er an, auf Deutsch mit mir zu sprechen, weil er irgendwie, sein Vater kommt aus der Nähe von Soltau oder aus der Nähe von Rostock kommt auch noch. Also er ist halb deutsch auf jeden Fall und hat wirklich eine halbe Stunde lang, stand ich fassungslos und habe mich von Fred Armisen auf Deutsch zuquatschen lassen. Ehrlich.
Soll ich dir was sagen, was ich glaube? Hollywood hatte ich auf dem Radar. Echt jetzt.
Ja. So. Und das ist nämlich der nächste Schritt, den wir drei, sag ich jetzt schon, also ja, du, süß, Juri und ich.
Ah, das ist aber süß.
Juri, so. Ja. Und wenn wir drei eine große Rom-Com, eine romantische Comedy, also wie Dumm und Dümmer, nur mit Hund noch,
wir beide
sofort machen.
Zwei abgehalfterte Comedians, ehemalige Showstars, Showsternchen, leben mit ihrem Hund in der WG. Einer muss immer jobben, um Geld zu machen und so. Oh, voll
und
gut.
Und wir werden entdeckt, weil Hollywood nämlich über mich hat Hollywood uns auf dem Schirm.
Geil. Dann
Fred Armisen spricht. Ich habe hinterher noch zwei Tage fassungslos abends im Bett gelegen und gedacht, ich habe es geträumt. Ich habe es aber nicht geträumt. Fred Armisen hat mich eine halbe Stunde lang auf Deutsch zugequatscht.
Mega.
Und
ein cooler Typ, ne, oder?
Mega cooler Typ.
Glaube ich auch.
Und ich konnte so wenig glauben, dass ich fast nichts gesagt habe. Immer nur so, ich konnte nicht mal, also natürlich witzig sein sowieso nicht, aber hab einfach nur fassungslos daneben gestanden, während er mir seine komplette Familiengeschichte erzählt hat. Und dann noch erzählt hat, dass er irgendwelche Videos sich angeguckt hat von unserer Fernsehsendung. Das war bizarr, irgendwie eine bizarre Vorstellung.
Das ist doch cool, dass du so.
Was ist aus Amerika geworden, das unantastbare Land, wo man zu aufgeguckt hat? Jetzt wird man da von Fred Armisen auf Deutsch belästigt.
Die haben irgendwie auf eine Art. Ich glaube, die haben uns beide sogar schon auf dem Radar, Jan, ganz ehrlich. Ich spüre auch schon die Blicke. Vor allem spielt die Blicke von Susanne Wündisch, die jetzt Feierabend machen möchte.
Ja, die ist. Wie geht Susanne eigentlich? Wie hat sie
Susanne sieht sehr gut aus. Die war jetzt drei Wochen Dom-Rap. Und sie hat gesagt, sie hat 20 Jahre dafür gespart. Die hatte nie die Kohle, auch wenn es nicht mehr in ist. Jetzt hat sie den Arschgeweih. Weißt du, das ist jetzt auch. Come on. Weil das war immer ihr Wunsch, hatte nie die Kohle dafür. Und auch so ein Ding, wenn du irgendwas richtig doll wolltest und irgendwann, auch wenn es uncool ist, dann macht man es einfach. So, kommt gut in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind bald wieder da.
Tschüss, bis ganz kurz.
Jan, warte mal.
Ab sofort machen? Wir machen jetzt, lass uns sagen, nicht bis Sonntag, sondern bis Mittwoch. Tschüss, bis Mittwoch.
Ja. Okay, bis Mittwoch.
Bis nächste Woche Mittwoch. Ciao bei Spotify.
Tschüss.